Diese Ausgabe der wundersamen Rap-Woche wird euch nicht nur von uns, Mauli und Steiger, präsentiert, sondern in dieser Woche auch von HelloFresh.
Ja, wir haben da bestellt tatsächlich diese Woche, haben ja ein Paket zugeschickt bekommen und ich fand's ganz geil, ehrlich gesagt.
Ja, ich fand's auch ehrlich gesagt ganz gut. Die Zutaten sind ja so abgewogen, dass nichts übrig bleibt. Und ich meine, ich habe ja lang gekocht in den verschiedensten Küchen hier in Berlin. Und ich stehe ja auch auf einfache Kochbücher wie Jamie Oliver, das habe ich ja schon oft gesagt. Mhm. Und ich finde es wirklich gut, wie das erklärt wird und wie das bebildert ist, sodass das halt auch jeder nachkochen kann. Was habt ihr bestellt?
Wir hatten diese Bombay Burritos mit Kartoffelfüllung und so einem Aprikosendressing. Das war mega lecker. Und so ein Linsensalat mit Ziegenkäse, mit so Ziegenkäsetalern, der war auch sehr krass. Aber die Burritos fand ich bisher am leckersten, gerade wegen diesem Aprikosen. Also auf welche nie gekommen.
Also ich habe mir ja was rausgesucht, was ich schon eigentlich öfter mache, so Pfanngemüse, aber das war auch ziemlich gut, weil es so eine ganz spezielle Note hatte. Und du bekommst ja 3 Gerichte pro Woche, die kannst du dir selber rausbuchen. Und wenn ihr jetzt Liebe Woche ist, mit dem Code RAPWOCHE bei HelloFresh bestellt, dann bekommt ihr 50 Euro Rabatt auf eure ersten 4 Boxen.
Genau, nämlich 25 auf die erste und dann 15 auf die zweite und ich glaube 5 auf die dritte und vierte. Und das ist wie so ein Abo, das sich erneuert, aber wenn ihr es natürlich nach irgendwie 3-4 Wochen auslaufen lassen wollt, dann könnt ihr das auch machen oder pausieren und dann sagen, ey, in einem halben Jahr, jetzt ist wieder der HelloFresh-Moment. Check das mal aus. Ich kann auf jeden Fall aus meiner Erfahrung sagen, das ist eine korrekte Sache. Sonst würden wir das ja hier auch nicht bewerben. Wir sind ja jetzt auch nicht for sale for everyone, ne?
Auf gar keinen Fall.
Ey, wenn du die Jingles machst, kannst du die so ein bisschen machen wie so die alten Primo-Sachen oder so Rissa-Geschichten, weißt du, mit so schleifenden Bandgeräuschen und so Vinylknistern. Was ich dann schon auch so geil fände, wären, wenn so moderne Drip-Sounds drüber gemacht werden. Und eigentlich auch so 808-Schwingschleifer-Sounds, weißt du, so richtig verzerrte. So, dass halt richtig knallt.
Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger.
Hey, ich bin mit der kleinen Vermieter-Bubble im Streit auf Twitter live und direkt.
Also, tweetest du gerade eine Provokation?
Ja, natürlich.
Können wir sie verbessern?
Ja, also.
Sieht sehr lange aus. Mach das kürzer, Steiger.
Danny Hillborough, der streitet sich auch gerne mit mir und hetzt jetzt gegen die Kampagne Deutsch Wohnen und Co. enteignen. Ha, die werden alle belogen, darauf habe ich geschrieben. Na klar werden die belogen, deshalb unterschreiben sie, weil sie werden belogen von Philipp Amthor, von diesem Nüsslein. Von,
bissig.
Oh Mann, bissig. So, bissig. Und dann hat er aber gesagt... Dann hat er eine Falschbehauptung aufgestellt, dann hat er eine Fake News aufgestellt und hat behauptet, ja, jeder darf hier unterschreiben, sogar Geflüchtete, die kein Wort verstehen und irgendwelche Leute mit Fake-Adressen und so weiter. Und dann musste ich, muss ich jetzt zurückschießen. Bruder, die Landeswahlleitung kontrolliert jede Stimme. Es könnte zwar jeder unterschreiben, aber ob die Stimme dann gültig ist, ist eine andere Frage. Übrigens, das ist der nächste Skandal. Nicht jeder, der hier wohnt und lebt, darf abstimmen.
Und kannst du bitte was dazu sagen, dass er da
so
random Geflüchtete ranzieht als jetzt als Sündenbock? Was ist das denn für eine Nummer? Kannst du das doch einbringen?
Das ist zu lang. Das ist Twitter. Wir sind ja auf Twitter hier.
Ich finde es gut, dass wir leicht zugänglich loslegen.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Gerrit, hey. Grüß dich doch erstmal. Hallo. Willkommen in Steigers Wohnung. Ja, wenn ich dich hier willkommen heißen darf, es sei dir gegönnt, nach deinem Release-Tag, einen Tag nach dem Release-Tag.
Und weißt du, wer aber noch da ist? Weißt du, wer noch da ist?
Komm, schluss mal. Ja. Bitte,
auf dein herzlichen Album. Glückwunsch auf okay. deinen
Deutscher Oktober auf. Auf dich, auf euch.
Ja, Prost.
Felix,
ich sitze richtig weit weg gerade. Prost.
Auf dich.
Felix macht Social Distancing. Dem ist es nicht geheuer hier mit so viel Corona-Party.
Das ich mische ihn auch so ganz leise irgendwo in die Ecke. Man hört ihn ja, dann so, wie wir ihn jetzt tatsächlich hören im Raum.
Ich hab immer noch mein Merkel.
Das war übrigens die mega Überraschung. Das habt ihr alles so ein bisschen, das war ein Setup. Oder du wusstest, dass wir heute zu viert sind. Und mir wurde es aber nicht verraten, aber ich freue mich umso
mehr. Ich weiß es selber erst seit 15 Uhr.
Aber mich freut es wirklich ganz, ganz doll, euch beide hier zu Gast zu haben. Disaster und Felix Lobrecht. Wie kann ich meinen Tweet noch ein bisschen bissiger machen?
Noch bissiger?
Du Nazi-Sau, schreib noch hinter.
Am Ende dann einfach. Hashtag Nazi-Sau.
Ich finde übrigens, Deutsche Wohnen und Co. ist kein catchy Slogan.
Ja, es hieß ja früher Deutsche Wohnen enteignen.
Ja.
Ja, aber wir meinen damit natürlich auch so alle anderen. Jetzt wieder diese Geschichte mit dem ist jetzt diese Geschichte mit dem Hund wieder.
Das ist ein Running Gag, diese Promo-Phase über.
Okay. So, komm, wir fangen jetzt nochmal neu an.
Ja. Nein, nein, das war schon ein richtig guter Einstieg, fand ich.
Also.
Ja, herzlich willkommen.
Das war schon richtig geil. Ich kam dabei ganz gut weg, das lassen wir so. Ich kam dabei nicht wie der dümmste Typ rüber, lassen wir es.
Aber Steiger, darf ich eine Frage stellen?
Ja, mach mal bitte.
Warum hast du dich denn als erwachsener Mann dazu entschieden, dich auf Twitter mit irgendwem zu streiten?
Ich streite mich doch nicht.
Ja, aber du diskutierst, du antwortest.
Warum das stimmt doch überhaupt nicht.
Ja, anscheinend ja schon.
Ja, ich mache da 2-3 Takes. Das ist mein Guilty Pleasure.
Das sind 2-3 zu viel, Steiger.
Nein, das ist mein Guilty Pleasure. Dann sitze ich morgens um 5:30 da auf dem Weg zur Arbeit und dann setze ich 2-3 süffige Tweets gegenüber der Vermieterbubble an und dann gucke ich mal, wie das so den Tag über explodiert. Das freut mich, das gefällt mir. Ich bin so gut drauf.
Auch dabei. So ein bisschen dieses Strohhaken-Gewichse, weißt du, ich weiß, wenn ich was schreibe, dann reagieren Leute.
Ey, ganz ernsthaft, ich streite mich mit denen nicht
auf Twitter. Du bist ja ein Stück weit irgendwie auf jeden Fall eine Person des öffentlichen Lebens.
Ja, ist doch geil.
Und ich finde, du musst, nein, aber du, guck mal.
Das habe ich noch nie auf diesen Satz gehört.
Aber wollen wir Steiger kurz einmal alleine lassen, dass er einmal sich kurz mit sich selber beschäftigen kann und dann, alles klar. Ich finde, also ein ganz kurzes Fazit, ich finde, wir sind, ich weiß nicht, warum immer so ernst. Ich dachte, ich bin eigentlich hergekommen, um...
Bruder, gib mir doch jetzt mal einen 4-silbigen Reim auf Badewanne. Dafür bist du hier, oder? Um zu zeigen, dass du ein technisch hochqualitativer Rapper bist und locker mit einem Mo-Trip oder einem Mo-Dirty-Shit-Trip, würde ich sogar fast sagen, mithalten kannst. Dafür sind wir hier, oder? Um zu zelebrieren, dass du deinen Meisterwerk rausgebracht hast. Gerrit, Mann, jetzt gib mir einen perfekten Reim auf Badewanne. Du wohnst ja immer noch.
Ich weiß selber genau, dass Badewanne ganz schwierig ist.
Hafenkante, ne? Larvenrante, Rubberrante. Ja, Mann, ich bin der 4-silbige Rapper.
Badewanne auf Hafenkante, ja, kann man machen, muss man nicht. Würde ich nicht machen.
Ernst gemeinte Frage, ich habe ein Interview von dir gesehen, Sounds Off mit Nisse, da hast du gesagt, hier Haus Irmgard, das ist kein richtiges Studio, aber wir haben ja aufgenommen, weil Drake nimmt ja auch in Hotelzimmern auf. Nein, und so. Warum orientierst du dich an Drake?
Nein, ganz kurz, das habe ich überhaupt nicht so gesagt. Vorbild. Ich finde, dass diese Studio...
Nicht so ernst, nicht so ernst, Gerrit, nicht so ernst.
Wisst ihr, wie das hier auch enden kann? Dass ich mich einfach zurücklehne, mir derbe einen reinsauf, am Ende der besoffenste von allen bin und...
Wer würde protestieren?
Nein, guck mal.
Teste doch deine Grenze.
Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wer, jetzt mal im Ernst, diese...
Felix Lobrecht würde es feiern, weil der sagt, Sendungen ohne Gäste immer besser.
Ja, sind die besten.
Ja. Nein, Digga, ich finde nur diese, Digga, und das siehst du doch selber auch so, dass diese Studios mit so einem 100.000-Euro-Mischpult von 1985, dass das halt alles Quatsch ist. Im Prinzip brauchst du das, was hier steht, um ein Album zu machen, und dann brauchst du jemanden, der das gut mischt und gut mastert. Widersprich mir.
Ich sehe das auf jeden Fall, dass man das nicht unbedingt braucht, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es was ausmacht. Oder ich merke persönlich, dass es ausmacht, wenn ich in einem großen Studio bin, wo jemand.
Bei mir ist es aber genau gegenteilig. Bei mir ist es genau gegenteilig, dass wenn ich in so einem Studio bin, wo so auf den ersten Blick, das ist auf jeden Fall ein Studio und hier wird Musik gemacht, fühle ich von Anfang an so ein Pressure, dass ich eigentlich gar nicht so geil, locker, entspannt Mucke
mache. Hast du da Komplexe, weil du denkst, oh, ich schreibe hier nur Texte und so.
Nee, gar nicht das, aber es fühlt sich nach Arbeit an, weißt du? Es fühlt sich dann, es ist so dieses, ich gehe jetzt ins Studio, um Musik zu machen. Und im Haus Irmgard zum Beispiel, von dem ich meinte, dass ich gehe dahin, um mit Freunden abzuhängen, mir einen reinzusaufen und mache nebenbei ein bisschen Musik. So ist das ganze Album entstanden.
Das heißt, wir können heute Zeuge eines Albumprozesses werden. Also,
theoretisch. Hat das vielleicht auch was damit zu tun, dass man sich selber so gut hört in so einem richtig High-Class-Studio.
Darf ich kurz eine Frage stellen? Darf ich eine Frage stellen, bevor du antwortest? Was ist eigentlich das Haus Irmgard?
Haus Irmgard ist das Haus von so bekannten Freunden, jetzt mittlerweile Freunden, die halt so ein großes Haus auf dem Land haben, so 45 Minuten von Hamburg. Du bist herzlich eingeladen, da mal hinzukommen, Felix, wirklich.
Weil kannst es ist echt geil. Stand-up guck, aufnehmen.
Pass auf, nein, mal im Ernst. Ist ein riesiger Garten. Und mit riesiger Garten, es ist halt auf dem Land. Also es ist kein riesiger Garten, es ist ein riesiger Garten plus ein Acker. Es gibt Hunde, es gibt Katzen und es gibt halt ein Studio. Also wir haben da der Anbau quasi sind so 3 oder 4 Schlafzimmer, eine Küche, Badezimmer plus ein Studioraum. Ein richtiger Studioraum mit Bassfallen und so.
Und wo ist die Connection zur Schanze?
Wir haben bei diesem Sounds Off sind wir durch die Schanze gegangen, haben da so Sounds aufgenommen mit so einem Environment Recorder.
Ah, okay.
Und sind dann ins Haus Irmgard gegangen und haben einen Song draus gemacht.
Da, wo dein Album auch entstanden ist.
Genau, richtig.
Weil Drake das auch so macht. Wie fandest du die letzte
Bist Drake ja schon wieder albern. Bist du schon wieder albern unterwegs, Mauli? Lass mich nicht drauf ein.
Felix, wie fandest du die Drake-EP mit
drauf? Ehrlich gesagt fehlt mir bis hierhin wirklich so ein bisschen die Ernsthaftigkeit bis hier.
ich fand die gut. fand die gut.
Oder?
Ja.
Mann, ich habe noch keinen getroffen, der das gesagt hat, aber das ist großartig. Ich fand
die Drake ist einfach gut. Ich mag am meisten, wenn er auf so leicht melancholischen Beats einfach durchrappt. Dieses Ding mit Rick Ross, wo er einfach so vier
das
Minuten...
Ist, darum, das meine ich auch mit... Ja, ja. Wie fandest du die EP? Wie fandest du Lemon Pepper Freestyle?
Ja, ja.
Das meine ich schon damit.
Darauf, also dass der gut ist, das ist kein Ausdruck. So, aber ich finde halt wirklich, dass so aber man... das ist ja auch ein Feedback, das ich als Künstler krieg. Man hat so irgendwie so der erste Kontakt mit einem Künstler, so der intensivste gefühlt. Mhm. Und eigentlich will man ihn so an der Stelle, an der er dann ist, konservieren. Und nicht, dass er jemals was Schlechtes gemacht hätte, aber so wie sich das früher angefühlt hat, fühlt sich das einfach nicht mehr an.
Also Drake ist einer der wenigen, der wirklich in Würde altert.
Ich finde voll gut auch, aber so Nothing Was the Same, als ich das erste Mal gehört habe, habe ich das dann danach so 3 Monate nur noch gehört und war halt so...
Ja, aber gut, es war auch zu einer Zeit, wo du 3 Monate ein Album generell gehört hast, wenn das gut war. Da hast du dir nicht jeden
Freitag... Nee, es war 2012, glaube ich, oder?
Ich glaube 13, 14 oder so, aber ist auch egal.
Ja, siehst du, das war schon so eine...
Aber da hattest du keine Spotify...
Ja, das stimmt. Ey, 2013, 2014 hat man das über Alben gesagt, die man in den 90er Jahren gekauft hat.
Siehst du, wir sind die Hängengebliebenen von damals. Oh, wir sind die Falk Schachts von 2012.
Ich hab Falk Schacht neulich in so einer...
Ich bin nichts hängengebliebener. Ja,
okay. Als Falk Schacht.
Steiger, hast du wieder das Gefühl, zu kurz zu kommen? Nein, kannst du ihn einmal streicheln, du sitzt näher dran, streichel ihn einmal über den Rücken. Und dann bitte, Steiger.
Ein paar Sekunden später.
Off the record würde ich jetzt eigentlich was sagen, aber ich weiß, wie Mauli ist. Deswegen.
Hey, er schneidet doch alles raus.
Der gewissenshafteste Cutter. Sag mir, was du mir sagen willst.
Beim letzten Mal hat Mauli mir die Folge zur Freigabe geschickt. Ja. Als Spotify-Link.
Ja.
Und ich habe mich so gewundert und dachte so, wusste gar nicht, dass man bei Spotify so offline Sachen posten kann. Und dann meinte ich so, ja, ist überhaupt, können wir so raushauen. Und dann meinte er, ja, ist die ganze Zeit schon online, dass ein Spotify liegt.
Ja, keine Ahnung,
was das wäre, dass wir so Sachen
zur Freigabe schicken. Also, wo sind wir jetzt eigentlich?
Bei meiner TikTok-Karriere.
Bei deiner TikTok.
Wisst ihr, was ich mich bei TikTok frage? Das ist mal eine ernste Frage.
Nu?
Und versucht euch mal drauf einzulassen. Ich war früher so ein Typ, ich hab mein Facebook-Game gemacht irgendwie und war der Meinung, Instagram, das ist voll hängen geblieben, das mache ich niemals und habe mir deswegen viel zu spät Instagram gemacht. Und jetzt denke ich das gleiche ein bisschen über TikTok und habe die Sorge, dass so in 5 Jahren TikTok so das Ding ist und man viel zu spät damit angefangen hat.
Glaube ich nicht.
Das wird auf jeden Fall das Ding sein, aber danach wird wieder das nächste das Ding kommen und so entweder Leute hören deine Musik oder nicht. Also eigentlich deine Social-Media-App Nummer 1 muss Spotify sein, oder?
Du scheiß aber keiner. Was sagst du dazu, Markus?
Ich glaube, Clubhouse ist das nächste große
Ding. Nein!
Niemals. Instagram hat Clubhouse einfach so direkt die Butter vom Brot genommen.
Nein!
So eine neue,
weil ich das in letzter Zeit zu oft höre, dass Leute sagen, Clubhouse.
Mein Clubhouse ist doch schon ganz durch.
Ja, eben.
Das ist doch wie der GameStop-Aktien-Hype. Als man da eingestiegen ist, war schon wieder vorbei.
Aber Instagram hat den Ball direkt aufgenommen. Es gibt jetzt diese Funktion auch bei Instagram.
Ja, aber das ist ja langweilig. Aber das ist ja total doof. Das
macht Insta doch bei allem. Also die Storys sind doch auch eigentlich. Wie hieß es davor? Snapchat-Film. Und dann diese Reels, ist ja quasi das TikTok
von
Äquivalent.
That's right. Aber ich finde TikTok total geil. Total cool.
Total mega.
Ich bin auch richtig gut jetzt drin geworden. Ich habe da so mein erstes Split-Screen-Video da so gemacht.
Ich stell mir gerade Steiger vor, wie er einfach so allein zu Hause so springt und sich dann schnell umzieht, damit er so ein neues Outfit anhat. Ich finde diesen Gedanken so beruhigend, dass...
Und dann auf einmal so richtig random so einen Lippenstift aufträgt und dann so 30 Sekunden so über diesen Lippenstift...
30 Sekunden?
Ja, jetzt der Joke versaut.
Sorry, Entschuldigung.
Nee, ist scheiße.
Als ob er dir einen Freestyle reinredet, weißt du? Ist das für ihn gerade?
Aber sag
noch
mal,
einen geilen Reim auf Badewanne.
Hier darf man auch so.
Man darf auch bomben.
Nee. Komm, mach nochmal.
Nee, komm, ey. Ich möchte nicht mehr. Der Moment ist nicht mehr da.
Aber vielleicht war es eine originelle Idee und jetzt geht sie verloren. Das finde ich schade.
Habt ihr von Ali Boumaier, der hat jetzt so ein neues Comedy-Format, Quattro Formaggi, habt ihr es gesehen zufällig?
Auf gar keinen Fall. Was macht er da?
Mit so 3 anderen irgendwie Leuten einfach so Sketche. Und ich finde Sketche eigentlich fürchterlich, aber das war wirklich witzig.
So wie die dreisten 3?
Ja, genau so.
Ja. Perfekt.
Ja. Man lebt sich weit aus dem Fenster, weil man ihn nicht persönlich kennt, aber ich habe bei dem sowieso das Gefühl, dass der irgendwie ein guter...
Ja, Ali ist super.
Ich habe zwischendurch reingeguckt bei Ali Therapiert Manuelsen und das fand ich ziemlich cool, dass er da einfach so dagegen gehalten hat. Da ging es irgendwie darum, ja, ich glaube, es ging um Bushido. Ich glaube, es ging wahrscheinlich die ganze Zeit um Bushido. Aber es wurde auch der Name.
Kommt vor.
Der Name wurde nicht genannt, aber so, ja, und der hat einfach keine guten Eltern und die haben ihn nicht gut erzogen. Und da sagt Ali, hat die ganze Zeit dagegen gehalten und hat gesagt, ey, pass auf, ich kenne so viele Bastarde, die einfach total nette und was? Gute Eltern haben. Das ist ja auch irgendwann mal ab irgendeinem Punkt seine eigene Entscheidung, ob man scheiße sein möchte.
Nein, man darf außerdem merke ich, dass ich jetzt so nach 3,5 sehr, sehr schnell gefahrenen Autostunden merke ich auch hier so ein bisschen Champagner und so ein Bier macht auch schon was.
Aber wie waren denn die letzten 3,5 schnell gefahrenen Wochen für dich?
Ah, schöne Überleitung.
Boom. Ja, boom. Hier machen wir einen Schnitt.
Das ist der Typ, der so hinten sitzt.
Hä, das
ist geil. Guck mal, es gibt
ein See-What-You-Die.
War ganz geil. Es gibt
so, es gibt tatsächlich so und das, ich glaube, das kennen wir alle irgendwie auf, das kennen wir alle auf eine Art und Weise. Es gibt so ein richtig cheesy, emotional geschnittenes Olympia-Video von diesem deutschen Gewichtheber. Ich vergesse den Namen immer.
Robert Dings.
Steiner irgendwas, glaube ich.
Steiger.
Keine Ahnung. Auf jeden Fall.
Hartung war der Diskuswerfer.
Auf jeden Fall sagt er, der hat bei Olympia Gold gewonnen. Und der sagt, der hat vorher im Training und so einen Druck empfunden, dass er irgendwann diesen Druck gar nicht mehr als diesen Druck wahrgenommen hat, sondern dieser Druck so normal und so allgegenwärtig geworden ist, dass er erst wieder gespürt hat, was für einen Druck er hat, als der Druck weg war. Ahnst du, was ich meine?
Ja, klar.
Ist dein normales Lebensgefühl und wenn dieser Druck dann aber weg ist. Und Digga, und das ist ein bisschen, ehrlich gesagt, so die letzten 3,5 Wochen so gewesen. Und deswegen habe ich jetzt auch einfach so unfassbar gute Laune. Weil es war so irgendwie alles normal, aber irgendwie auch komisch. Und jetzt merke ich so, was für ein Pressure das eigentlich.
Denkst du, also du hast ja jetzt in der letzten Zeit hast du ja das Tempo angezogen, würde ich sagen. Deine letzten Alben kamen ja hintereinander weg. Du hast ja keine Auszeit gelassen oder sowas. Oder zumindest wirkt das so. Denkst du, man kann dieses Down danach jemals ausgleichen? So, wenn man davon schon weiß und man hat es wieder und wieder und wieder erlebt? Oder hältst du dich dadurch am Laufen, dass du dir diese Zeit gar nicht lässt, sondern dass du dich gleich ins nächste stürzt?
Ich glaube, dass das so ein, so überhaupt, also ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, das ist null böse gemeint, aber ich glaube, dass bei so einem oder so zum Beispiel so ein bisschen das Problem. Nee, gar nicht, wirklich überhaupt gar nicht böse gemeint, gar nicht offensive, auch gar kein Hate.
Erzähl mir erstmal, was du sagen willst. Ich fand nur den Namen lustig.
Es ist ja so, dass der halt sehr, sehr lange für seine Alben braucht. Und ich glaube, der macht sich das sehr schwer. Und ich glaube, dass es schlauer ist, gar nicht so ganz aus dem Modus rauszugehen, sondern immer einfach direkt weiterzumachen. Weil wenn man mal zu lange, ich habe sowieso das Gefühl, ehrlich gesagt, so, man ist ja auch immer vielleicht ein bisschen, wenn man ehrgeizig ist, ist man immer so ein bisschen unzufrieden mit sich, will immer mehr, ist ehrgeizig, dann nimmt man sich vor, ich erreiche dieses Ziel, dann erreicht man das Ziel, aber ist auf einmal trotzdem noch nicht übertrieben glücklich, sondern will das nächste Ziel. Und so weiter und so fort. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass das vielleicht auch dann manchmal gar nicht so gut ist, sich zu viel Zeit zum Reflektieren zu nehmen. Also ich habe jetzt so die letzten Jahre das Gefühl, dass so viele Sachen, die ich mir vorgenommen habe, die ich mir gewünscht habe, die ich mir erträumt habe, Realität geworden sind, mit dem neuen Album Mehr denn je, dass ich das eigentlich alles gar nicht check, weil ich die ganze Zeit on the fly bin. So, weißt du, was ich meine? Und auch wenn ich noch eine ganz kleine Kerze auf der Torte bin.
Aber kannst du on the fly am besten kreieren?
Ja, voll. Ich glaube, dass wenn ich mir jetzt mal wirklich mal so 2-3 Jahre nehmen würde, wo ich wirklich mal überlege, okay, und ich bin mittlerweile also so langsam an einem Punkt, wo ich das auch machen könnte, einfach mal 2 Jahre gar nichts zu machen, zum Glück. Aber ich glaube, wenn ich das machen würde und das alles so reflektieren würde, dann wüsste ich nicht, wo ich wieder anfangen sollte, weißt du? Einerseits, andererseits, ich denke nie drüber nach, was ich mache. Ich mache mir nie einen Plan so. Ich bin immer so on the fly und dann kann man erst im Nachhinein, denkt man eigentlich erst drüber nach, was man da gemacht hat.
Denkt man sich auch vor 2 Alben nicht so abgeliefert, aber egal, weil ich habe jetzt schon dieses Neue in der Pipeline und da wird es ja vielleicht...
Aber ein bisschen auch das, man hält sich so, aber ich bin auch wirklich ein Typ, also wenn du mich fragst, wie sieht mein perfekter Tag aus, dann gehört Mucke machen wirklich bei mir aus vollster Überzeugung zu einem perfekten Tag. Also wenn du mich fragst, wie ein perfekter Tag aussieht, gehört Mucke machen dazu. Deswegen wird es mir auch einfach schwerfallen, so 2 Jahre oder 3 Jahre gar nichts zu machen. Das könnte ich, glaube ich, gar nicht.
Oh, das war mal einmal richtig deep.
Das ist voll krass. Für mich schließt sich gerade so ein Kreis, weil als ich das erste Mal dein Album gehört habe, war ich so an so einem sowjetischen Ehrenmal, das in Pankow irgendwo, egal. Und genau danach habe ich einen Podcast gehört, wo es genau darum ging. Und jetzt sagst du das und für mich war das eh schon verknüpft mit dir. Und das passt so zusammen. Das war so ein Podcast, der hat erzählt, so, dass man nicht zurückhalten soll und nicht so, okay, das ist eine geile Idee, die hebe ich mir auf für dieses große Ding, was ich irgendwann mache, sondern dass man
das
direkt raushauen muss.
Das habe ich nie gemacht. Das halte ich wirklich, ich kenne Rapper
übertrieben gute Rapper, wirklich, die sich gefühlt damit ihre ganze Karriere verhunzt haben, mit diesem, oh nee, das kannst du jetzt noch nicht machen. Ja. Nein, Digga, ich bin wirklich so, ich verlasse mich halt immer drauf, dass, weißt du, gibt's das, das gibt's in Comedy auch, hast du mal so Schreibblockaden gehabt?
Ja, klar,
andauernd. Das einfach mal, wirklich, dass so einfach mal gar nichts geht. Schreiben, aber man muss sich halt schreiben. in diesen Momenten darüber im Klaren werden, dass man ja, dass das ja eine ganz tiefe, manifeste Kompetenz ist. Die hat man. Die ist nicht auf einmal weg. Weißt du? Und das muss man sich halt irgendwie...
Ja, aber trotzdem hat man ja immer vor jedem neuen Projekt irgendwie das Gefühl so, okay, mir fällt nie wieder was ein.
Natürlich, das habe ich immer.
Und Felix, hält Witze zurück.
Also jetzt mal ernsthaft, ja, das ist so ein bisschen die Schattenseite. Ich kriege jetzt so eine unfassbare Resonanz auf dieses Album. Also wirklich die Resonanz, die ich mir immer mal gewünscht habe auf ein Album. Und ich habe das Gefühl, ich bin endlich der Künstler, der ich immer sein wollte. Ich werde als der Künstler wahr und ernst genommen, der ich immer sein wollte. Und natürlich kommt jetzt sofort so der Gedanke, was mache ich als nächstes? Wie geht's weiter?
Ich glaube, der Joke ist, solange du das Album machst, was du immer machen wolltest, bist du der Typ, der du immer sein willst. Und dann darfst du dich nicht darauf ausruhen.
Nee, den habe ich nicht verstanden.
Ach, Steiger, du bist lange ausgestiegen. Weißt du,
jetzt bin ich auf jeden Fall... Nee, das habe ich nicht verstanden. Ich sag's nochmal.
Guck mal, es geht nicht darum, wer du bist, ja? Bist du jetzt der große Enteigner? Nein, du bist einfach der Typ, der diese Enteignungssache vorandrückt, weil du dahinter stehst, weil du das möchtest. Und solange du das machst und dich hinterfragst und denkst, warte mal, was würde der große Enteigner jetzt tun, ist alles gut. Sobald diese Stimme ins Spiel kommt und du denkst, warte mal, aber der bin ich doch gar nicht, das steht im Widerspruch zu, was ich vor einem halben Jahr gesagt habe oder so, hast du verloren. Das glaube ich, wollte ich sagen. Weißt du, wenn du Sachen immer abgleichst mit dem, aber wer bin ich denn eigentlich, so bin ich doch gar nicht und so, dann kommt man in so komische Filme
da rein. Da gibt es auch Künstler, die so sind.
Drop Names, Steiger, ich weiß nicht so. Ich weiß nicht, ob es das Licht in Steigers Wohnung ist, aber ihr habt alle so krass schöne Augen und seht so gut aus, Jungs.
Ich hab mir das gerade gedacht, Mann, das gibt's ja nicht, Gerrit. Heute wird ein großartiger Abend, ich spüre das. Wollen wir in die Themen der Woche nach einer halben Stunde oder was?
Wollen wir einen kurzen Desaster-Song spielen vom neuen Album?
Hast du das Album durchgehört, Felix? Sehr ehrlich.
Nee.
Hast du wirklich nicht?
Ich hab 3 Songs gehört.
4. Wünsch dir einen.
Nachbarschaft.
Ja.
Wünsch ich mir. Haben wir den letztes Mal schon gespielt?
Ich möchte mein Ja. Ich möchte mein Ja.
Könnte sein.
Komm, wir spielen Verloren mit Nura.
Oh,
hast du zwei, auch sehr schön.
Ich weiß nicht, was da gerade wieder abgeht, aber der hat jetzt irgendwie so knapp 150.000 Streams und ist seit 36 auch Stunden
draußen. Wirklich gut.
Die Themen der Woche.
Themen der Woche. Leute, alle Festivals der Welt in Deutschland wurden abgesagt.
Schade. Geilon.
Plot Twist.
Noch länger arbeitslos.
Plot Twist. In allen, so links in Australien, in Neuseeland gibt es wieder Fest, die laufen gerade.
Ja, die haben auch Zero Covid durchgesetzt, Mann. Die haben es einfach dann gemacht, weggeimpft. Mann. Alles gut.
Jetzt
das macht mir echt gar nichts aus.
Deine Homies gehen nach Australien und spielen Festivals. Meine sind im Knast, Mann. Da spielt man keine Festivals. Ich habe tatsächlich...
Perfekte Überleitung zum nächsten Song, ey. Ich wünsche mir Australien von Disaster.
Nach einer halben Minute Themen der Woche. Gefällt mir sehr gut.
Was haltet ihr von der These, dass Leute, die zu tierlieb sind, in der Tendenz auch eher rechts sind?
Kann ich unterstützen.
Oder?
Hitler hat seinen Schäferhund wahrscheinlich mehr geliebt als die ganze Menschheit.
Ey, aber das ist wirklich so. Ich hatte mal so einen Shitstorm, weil ich Witze über den Brand im Krefelder Zoo gemacht habe. Und da hatte ich einen Shitstorm meines Lebens. Und das waren alles so Ü40 grenzrechte Monis. Und das ist wirklich so, also zu viel Tierliebe und so ein bisschen zu recht, bisschen so leicht Völkel. Oh, tschüss, diese Kette von dem Hund.
Aber Felix, das wollte ich unterstreichen. Ja, diese These stimmt, weil ich glaube, sehr, sehr tierliebe Menschen oder die sich da so richtig reinsteigern und Hundebabys retten wollen aus Rumänien, die haben auch gleichzeitig einen gewissen Menschenhass.
Ja, ja.
So, und das kommt oft zusammen. Und das...
Es gibt übrigens einen geilen Joke von so einem Ami-Comedian, der heißt Norm MacDonald. Da sagt er so, dass er neulich einen Obdachlosen mit einem Hund gesehen hat und dann hat er sich gedacht so, ich schätze, der Hund fragt sich die ganze Zeit, wann dieser Spaziergang endlich vorbei ist. Steiger versteht nicht?
Doch,
Steiger lacht nur nicht.
Gut. Ey, übrigens, es gibt eine interessante Schnittstelle zwischen euch beiden, die euch wahrscheinlich auch vereint hat irgendwann in eurem Schicksal. Buddy Ogün. Er ist auch aus Hamburg und er macht auch Comedy. Wie steht ihr?
Hey, Animus versus Straße. Habt ihr das gesehen?
Soll ich eine Kritik dran üben? Es ist halt genau das, was wir vor 6 Jahren oder so schon diskutiert haben. dass das halt einfach zeigt, dass er dann doch irgendwie am Ende des Tages so ein bisschen privilegiert sein muss, weil er ja voraussetzt, dass das so, oder das ist ja auch wieder so eine neoliberale Haltung, dass er so voraussetzt, dass das immer eine volle Entscheidung ist. Wir sind ja nicht irgendwie, wir sind ja nicht
determined. Kannst du mich über die Grundlagen...
Nee, ganz kurz, ich glaube nicht, ganz kurz.
Nein, du musst es erklären, was,
ja, ja, voll.
Was passiert
ich, in ich dem glaube nicht an Determinismus. Natürlich hat jeder von uns in seinem Leben an 1000 Stellen die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen für alles. Mhm. Ja, es ist nicht dein Weg vorgeschrieben und genau der muss es dann sein. Aber es gibt schon bessere und schlechtere Startpositionen, das sowieso. Und die Kausalkette, die dazu führt, dass wir jetzt gerade hier sitzen, ist ja eine sehr, 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 sehr lange.
Was passiert in dem Video?
Pass auf, ganz kurz. Ich habe das Video nicht geguckt.
Ach so.
Ich hab den Song gehört.
Erzähl du mal bitte, was passiert.
Ganz kurz. Wirklich, jetzt ohne Scheiß, ne? Steiger hat mir jetzt so krass in die Suppe gespuckt. Schneid es raus, mir egal. Ich sag gar nichts mehr dazu.
Okay, Steiger, erzähl
mir. Wir schneiden es nicht raus. Wir machen einfach so weiter.
Wenn ich gerade kurz sauer war, dass ich das erzählen wollte, was er eigentlich...
Nein, sag doch einfach. Dann erzähl's doch... Ich will doch nur einfach kurz erzählen, was in diesem Video passiert. Also, Animus ist jetzt auf dem Trichter, dass er weg will von der Straße. Ja,
weg ist und die Straße ist voll scheiße.
Okay, also jetzt plötzlich ist er weg von der Straße. Er war ja jetzt sehr lange wieder Straße. Ja? Er war ja sehr intellektuell, dann ist er sehr lange Straße gewesen. Hat sehr, sehr viel dafür getan, dass sie ihm die Straße ernst nimmt. Jetzt stellt er irgendwie so fest, hat nicht so richtig funktioniert. Jetzt ist er wieder weg von der Straße. Und jetzt trifft er also einen Typen von der Straße, so Gucci-Cap und Umhängentasche. Und dem erzählt er eine, dem hält er jetzt eine Moralpredigt. So ein bisschen Moralpredigt. So, und jetzt kommst du wieder.
Ja, das ich meine, natürlich, ich glaube nicht an Determinismus.
Also
ich
bin sag
nicht,
dann so Sachen.
Ich bin nicht sonderlich so religiös. Determinismus heißt, also unsere Leben sind ja nicht vorgeschrieben in dem Sinne. Du hast natürlich an 1000 Stellen in deinem Leben 1000 Möglichkeiten, Entscheidungen zu treffen. Aber die Kausalkette, die dazu führt, dass wir jetzt vier hier sitzen, ne, ist so lang. Und wenn man sich mal wirklich überlegt, auf welche Komponenten in dieser Kausalkette du aktiv Einfluss hast.
Da wirst du ja verrückt.
Sind das am Ende sehr wenige. Das heißt, man muss schon gucken, okay, also das fängt ja schon an, wo auf der Welt bist du geboren, wie bist du geboren. Natürlich können Felix und ich irgendwie so liberale Erfolgsgeschichten darstellen, wollen wir gar nicht. Ich glaube, wir sind uns beide auch im Klaren darüber.
Doch, Dickerchen. Doch! Felix sagt die ganze Zeit, du musst selber deinen Arsch hochkriegen.
Ganz kurz. Aber da hat er doch absolut recht. Natürlich musst du deinen Arsch hochkriegen. Wenn du deinen Arsch nicht hochkriegst, kriegst du deinen Arsch nicht hoch. Safe. Aber natürlich weiß er auch, dass er trotz des Talents, dass er ohne Zweifel das übertriebene Talent vielleicht an den richtigen Stellen und an der richtigen Ecke auch das richtige Quäntchen Glück hat und die richtige Person zu richtigen Zeitpunkt getroffen hat. Und das weiß er ja auch. Und das ist sowas, was so ein Animus vergisst, weil er setzt so voraus, dass die ganzen Typen, die auf der Straße sind, na, und da gibt's natürlich solche und solche, also ehrlich gesagt, diese Dreckigkeit, die er immer beschreibt, die kenne ich nicht. Ja, ich kenne auch wirklich integere, gute Jungs, die heftigsten Gangsterscheiß machen irgendwie am Ende des Tages. Aber er setzt in diesem Song halt voraus, dass das immer so eine freie Entscheidung wäre. So, dass das immer so dieses, als wäre Straße so, als wäre das so ein Lifestyle, was schon zeigt, dass er das nie gecheckt hat und der ganze Song ist aus so einer privilegierten Haltung heraus. Weil ich kenne voll viele, voll gute Jungs.
Ich glaube, Straße in Heidelberg ist aber was anderes als in
irgendwie Hamburg wahrscheinlich schon.
Berlin.
Widersprich mir gern,
wenn du Heidelberg in Schuss nehmen willst.
Nein. Also er hat ja absolut recht, wenn er sagt, hast du das wortwörtlich gesagt, dass man seinen Arsch hochkriegen muss? Natürlich musst du deinen Arsch hochkriegen.
Was Gerrit hier gerade richtig lang und kompliziert gesagt hat, ist ja im Wesentlichen, du glaubst nicht an Schicksal, aber du glaubst, dass es bei manchen Leuten more likely ist, dass sie unfreiwillig auf der Straße landen. So.
Ja.
So. Und Animus, deiner Kritik zufolge, sagt quasi, jeder, der auf der Straße ist, ist dabei Choice, weil er Bock drauf hatte.
Ja.
So.
Ja,
das sagt er auf der einen Seite. Auf der anderen Seite finde ich es ganz interessant, er nimmt so ein paar Doppelmoral-Geschichten auseinander, indem er rappt ja mit sich selber. Ja? Also die andere Person...
Sie verkünden das Wort Gottes, damit beten sie den Teufel an. Und so.
Das war
Mephisto.
Auf diese Stufe kommt er natürlich auch nochmal, also es kommt nochmal auf die Glaubensebene, aber er sagt natürlich dann auch so, hey, ich tue das alles nur für Mama. Und darauf sagt er dann so ein paar gute Punchlines, finde ich, wo er sagt, ey, du tust gar nichts für Mama. Ja? Also das Einzige, was du tust, ist, dass deine Mutter dich nicht mehr angucken kann.
Deine Mutter weint, weil du hast getickt und du wurdest erwischt.
Ja, nee, nicht so, du bist eine Schande.
Um das mal wirklich Mama. Mal.
Und das fand ich ganz in Ordnung, aber dann schweift er natürlich irgendwie ab auf diese Glaubensgeschichte und dann kommt natürlich auch noch diese Geschichte ins Spiel, von der, die Gerrit halt besonders abgeturnt hat und die halt auch nicht stimmt, so quasi so, geh doch arbeiten, du bist jung und gesund, geh arbeiten und das ist natürlich eine Grundvoraussetzung.
Geh doch für 8,50 einfach arbeiten, das ist doch genauso geil, also klar, genau. Kannst du das
ja, vielleicht? Aber die Wahrheit liegt ja dann doch irgendwo dazwischen. Also, ich sehe es weder so, als wenn jeder, der auf der Straße ist, ist so bei Choice, aber es ist auch nicht so, dass jeder, der auf der Straße ist, irgendwie macht, was er machen muss.
Aber
also,
Felix, es ist trotzdem ein System und in einem System, in dem 6 von 10 Leuten durchrasseln oder 9 von 10 Leuten durchrasseln oder nur einer von 10 Leuten das irgendwie wirklich schafft.
Nein, ganz kurz, Felix,
das ist ein schlechtes
System. Natürlich ist das ein
schlechtes System. Das kann man schon irgendwie so.
Aber Felix hat recht, es gibt auch genug Lifestyle auf der Straße. De facto. Es gibt genug Jungs, die Möglichkeiten hätten, ganz andere Sachen zu machen. Es gibt aber auch.
Ja, das sind einfach zwei Wahrheiten, die nebeneinander stehen können. Und das, was du gerade sagst, ich verstehe, was du meinst, aber das passt da ehrlich gesagt wieder nur so halb ins Thema, so.
Nein, finde ich gar nicht.
Doch, weil das ist einfach wieder so, einfach so eine möglichst antikapitalistische Phrase jetzt noch reindrücken.
Naja gut, aber du kannst es dir doch angucken, du kannst doch sehen, wie viele Leute aus deiner alten Klasse mit den und den Hintergründen haben es
geschafft. Nein, kann ich nicht, weil die alle kein Geld für Internet haben. Spaß.
Und weil du sie alle geblockt hast.
Ja. Nee, aber Fun Fact, unser Klassentreffen von meiner Chaotenschule hat nicht stattgefunden, weil zu viele im Knast waren. Das war nicht wirklich
witzig. So, Felix, und dann kannst du jetzt sagen, okay, ihr seid alle aus derselben Gegend, ihr habt alle dieselben Voraussetzungen gehabt und vielleicht haben alle auch mehr oder weniger den Arsch hochbekommen, aber es geht für manche nicht gut.
Nein, ganz kurz, ich glaube, Felix widerspricht dir null.
Absolut, Steiger, ich glaube auch.
Felix widerspricht dir gar, also meinem Gefühl nach widerspricht Felix dir gar nicht so, aber er hat schon recht, die Wahrheit liegt natürlich irgendwo dazwischen. Ich meine, so ein Animus zeigt ja, er hat ja diesen Straßenlifestyle gelebt, er hat währenddessen nicht verinnerlicht, dass das ein Zwang ist, wirklich, ich kenne Jungs, dass wenn du die fragst, wie geht's dir eigentlich mit dem, was du machst, ne, dann sagen die, lass mal eine Runde um Block gehen, dann gehst du eine Stunde mit denen eine Runde um Block und dann erzählen die dir, dass sie bis 7 oder 8 Uhr morgens wach sind, jeden Tag, weil sie Angst haben, dass um 6 Uhr das SEK kommt, dass sie massive Panikattacken haben, dass es ihnen voll kacke geht, dass sie sowieso einem wie mir gegenüber massive Minderwertigkeitskomplexe haben, ihrem Cousin, der Jura studiert, auch massive Minderwertigkeitskomplexe haben, eigentlich irgendwie caught up in dieser Situation sind, in der sie da sind, das derbe kacke finden, das null abfeiern. Aber genau wie, also es, die Wahrheit liegt halt de facto wirklich einfach in der Mitte. So, es gibt halt irgendwie, natürlich gibt's irgendwie Leute, die so marginalisiert sind, aus dem Prekariat kommen, denen von Tag 1 an irgendwie erzählt wird, pass auf, denen von Tag 1 an erzählt wird, du bist scheiße, was auch was mit deinen sozialen Kompetenzen macht, ja, was schon mal ausschließt, dass du dich überhaupt von deinen sozialen Kompetenzen her bei Aldi an die Kasse setzen kannst, ja, weil du einfach, das kannst du nicht, das machst du eine Woche und der Chef schmeißt dich raus, weil du dafür nicht geboren bist, dann machst du die Erfahrung, okay, mit Koks kann ich locker easy 5.000 die Woche machen und dann davon wieder wegzukommen, aber natürlich, und das meine ich aber auch mit nichts ist determiniert und natürlich hast du in dieser Kausalkette ganz viele Entscheidungen, ist natürlich immer ein Wechselspiel aus beidem, aber natürlich ist dieses System darauf aufgebaut, dass es Gewinner und Verlierer gibt. Natürlich können nicht alle Gewinner sein, insbesondere global betrachtet, aber auch national betrachtet, ist der Grundgedanke dieses Systems ja nicht, dass alle ein geiles Leben haben. Ganz im Gegenteil, dieses System würde gar nicht funktionieren, wenn alle ein geiles Leben hätten. Und natürlich gibt's davon 50%, und das ist genau das, 50-50. Natürlich liegt die Wahrheit in der Mitte, gibt's auch voll viele Leute auf der Straße, die das irgendwie geil finden. Kurz, Digga, wie viele bürgerliche Jungs kennt man? Ich weiß nicht, ob das hier in Berlin auch so ist. Ich meine, ich wohne auf St. Pauli, Reeperbahn. Wie viele bürgerliche Jungs kenne ich, die sich irgendwann mit 18 angefangen haben, Testo reinzuhauen, die sich dann zugehackt haben von oben bis unten, sich die Haare kurz geschoren haben und auf einmal irgendwie Zuhälter sind, obwohl sie obviously einfach irgendwelche so, verstehst du, was ich meine?
Wohlstandsstresser.
Habt ihr mitbekommen, dass es einen Film über die Biggie- und Tupac-Morde geben wird?
Ey!
Von Forrest Whitaker mit Forrest
Johnny
Whitaker
Depp und Johnny spielt Depp spielt damit.
Interessiert mich null, aber habt ihr die Biggie-Doku auf Netflix geguckt?
Genau, das ist die andere Frage. Die gibt's ja auch noch.
Nee, noch nicht.
Seitdem spielst du Schach, oder? Mega. Seit der Doku?
Genau. No. Seitdem rapp ich wieder.
Ich finde alles nach Tod scheiße.
Ich habe noch eine Frage, die wirklich wichtig ist. Was ist eigentlich aus dem Asche-Mäus-Beef geworden?
Ich habe vorhin erst auf Ruth's World YouTube gesehen. Das wurde wieder angefacht anscheinend. Ja. Weil Mäus hat irgendwie so ein langes Video gemacht, wo er irgendwas erzählt hat. Hast du es nicht
geguckt? Aber Mäus steigt jetzt auch aus diesem Hater-Game. Oder so, der hat auch keinen Bock mehr, weil er irgendwie entführt wurde oder sowas.
Ja, weiß ich nicht, aber jedenfalls, es wurde gerade wieder neu entfacht.
Also keiner ist richtig drin von uns.
Ich habe das gesehen, ich habe das nachverfolgt.
Okay. Ja. Ich fand übrigens erstmal ganz kurz eine Kritik hier von einem langjährigen Hörer. Bitte? Ich fand übrigens Mauli, und da muss ich auch wirklich explizit dich ansprechen. Bitte? Du warst mal besser informiert, muss man so sagen. Du warst früher in jedem Gaga-Thema wirklich drin.
Es gibt irgendwann diese Live-Battle.
Und jetzt hast du nur noch dein Kind im Kopf.
Bei deinem verdammten Kind weißt du nicht mehr, was bei Mäus jetzt ist.
Und jetzt weißt du nicht mehr, was bei Mäus ist.
Sag mal. Also, guck mal, das Ding ist, ich bin immer in so einem Zwiespalt. Ja, wie viel Platz gebe ich diesem Trash?
Mann, was ist aus dir geworden? Du hast dir früher jeden Montag mit Absicht schlechte Musik angehört.
Ja, einmal nur noch und Kind korrekt. Hier, Kind da. Digga, wie zu. Pass
auf. Da werde ich sauer, Mauli.
Bruder, hör mir mal zu, verdammt, Mann. Ich rechtfertige mich hier gerade offensichtlich.
Okay, Bro.
Also, pass auf, Mann. Ich habe mir dieses Mäus-Thema reingezogen, ja. Aber ich erwische mich dann im Prozess, wie ich mir denke, wen interessiert's eigentlich? Ist es jetzt wirklich?
Nein, weißt du, ja, was sind Themen? Guck mal,
was ich euch erzählen kann, ist Folgendes. Mäus wurde von einem Typ, der anscheinend mit ihm befreundet war oder auch nicht, eine zwielichtige Persönlichkeit, wurde er abgefangen an seinem Studio um 3 Uhr nachts, als er mega stoned war und gerade Musik gemacht hat, Mann. Wurde er rausgelockt ins Auto. Hey, Bruder, lass noch kurz Kippen holen an der Tanke. Haha, auf einmal sind 4 Leute im Auto und wir entführen dich. Gib uns ganz viel Geld. So, er wurde irgendwie von Leuten angezapft.
Die ja, aber
so
das ist schon richtig irre.
Ja, aber was erwartest
du? Digga, also, ganz kurz, ich finde das jetzt mal ohne Scheiß, ne? Ich finde das in so einem Straßenkontext erstmal gar nicht so irre. Für mich war das Video voll sympathisch, dass er das so gemacht hat, weil... Ey, natürlich gibt es immer einen, der stärker ist, der dir Schlimmstes antun kann.
Der skrupelloser ist vor allem. Es geht gar nicht um Stärke, es geht einfach nur um, irgendwo hast du, als für dich persönlich, du bist ja relativ sensitiv drauf, würde ich mal sagen, du hast irgendwo eine Hemmschwelle auf, okay, ich werde dir jetzt kein Schraubenzieher ins Auge rammen, damit du mir 10.000 Euro
dazu gibt. Wieder eine kurze radikale...
Sonst wäre Felix Lobrecht im Fahrstuhl umgekommen, Mann.
Radikale...
Du hättest ihm seine Rolex gerippt. Nein,
der Fahrstuhl war kaputt, Mauli. Wir mussten Treppen gehen. God damn.
Nein, ganz kurz, zum Beispiel, das habe ich mir wirklich gedacht, hast du das mitgekriegt, dass die Antifas bei diesem NPD-Typen einmarschiert sind? Ja. Sind so Antifas bei so einem NPDler reingelaufen?
Haben sich als Polizist verkleidet.
Haben sich als Polizisten verkleidet, sind bei dem reingelaufen und haben dem Typen eigentlich gar nichts in dem Sinne Schlimmes angetan?
Hey, sie haben ihm...
Sie haben ihm die Sprunggelenke zertrümmert mit dem Hammer, haben aber nicht sein Gesicht angerührt und so und haben ihn nicht lebensgefährlich verletzt. Aber... Mein erster Gedanke war, ich könnte das nicht, weil der Typ wird ja gebettelt haben, der wird ja gejault haben und sie haben ihn einfach mit so einem fetten Hammer einfach die Sprunggelenke zerballert.
Das könnte ich mir niemals angucken.
Das könnte ich selber niemals machen, wirklich nicht, ne?
Hey Felix, schön, dass du wieder da bist. Es geht gerade um zertrümmernde Sprunggelenke mit dem Hammer.
Mein Vater hat sich mal, wir haben früher bei uns in der Siedlung.
Du machst das, ne? Okay. Ey, das ist mein Wochenende. Ja, das ist mein Wochenende. Wir saufen auch schon, ich schau jetzt einfach rein. Das ist mein Wochenende.
Nee, das ist jetzt auch. Ist auch wieder vorbei. Es ist wieder vorbei.
Dein Vater kommt jetzt Diebe bitte.
Jokes.
Dieser
Zug durch ist die Wind.
Ey, bitte. Jetzt diese Jokes. Geschichte möchte ich hören. Dein Jokes Vater.
Sind, ja, Jokes sind immer Timing und dieses Timing wurde mir gerade ruiniert von Herrn Disaster. Nee,
ich sage jetzt mal 15 Minuten gar nichts.
Aber Bruder, du musst aufpassen, dass Felix gut rüberkommt in dem Podcast. Jedenfalls wir haben früher bei uns in der Siedlung immer Inliner fangen gespielt und mein Vater hat einmal mitgespielt und hat sich dann an einem Gulli das Sprunggelenk rausgedreht. Wollte ich nur sagen, assoziativ wegen zertrümmerten Sprunggelenk.
Ich habe mir das Sprunggelenk zertrümmert bei einem Fußballturnier und ich bin wirklich auf die Auslinie zugesprintet.
Welche Position hast du gespielt?
Linker Sturm.
Ey, witzig, ich auch.
Siehst du?
Schwarz als Neukölln.
Buddy Ogin, oder?
Hey, linker Sturm, das ist meine Connection zu euch.
Jedenfalls.
Das
ist denn großartig, Steiger?
Die Flanken kommen immer von links, ne?
So, jedenfalls wollte ich zu einem Typen abspielen, der es garantiert verkackt hätte. Und ich habe aber abgespielt, bin mit vollem Speed reingerannt und bin gegen die Wand gelaufen mit dem Fuß. Und es war es einfach nicht wert, weil der Typ hätte es versemmelt, Mann, so oder so.
Also, hat er es versemmelt?
Ja, natürlich.
Ah. Mir hat im Hort, haben wir auch mal Fußball gespielt, voll krass für Fußball gespielt, und da hat mir im Hort ein gleichaltriges Hortkind einfach das Schienbein kaputt getreten beim Spielen.
Hurensohn.
Wirklich? Also als Kind, und ich denke mir so rückblickend, wie doll muss der getreten haben, Alter? Der hat mir wirklich mit der Pike so wirklich das komplette rechte Schienbein einmal so gerade durch.
Das ist crazy.
Und dann habe ich rumgeheult. Und
im Hort war das,
im also Hort.
In der Grundschulzeit.
Ja, war ich so zweite Klasse oder so. Und dann habe ich rumgeheult und wollte halt, und wollte irgendwie, ja, und weil ich kein Mann bin, Dicker. Und wollte wollte halt irgendwie, dass sich irgendjemand darum kümmert von den Erzieherinnen. Und da meinten die, ach komm, lauf mal eine Runde, dann geht es wieder. Und dann bin ich mit diesem gebrochenen Bein einmal durch den Hort gehumpelt, Alter.
Ist es dann wenigstens weggeknickt und so rausgestochen?
Nee, das war so ein ganz komischer, ganz so ein leerer, stechender Schmerz durchs ganze Bein. Und dann wurde ich, dann habe ich einen Gips bekommen. Und der Gips ging über den kompletten Fuß bis kurz unter die Hüfte an dem einen Bein. Mhm. Und dann dachte ich mir, warum muss das ganze Bein eingegipst sein? Und er hat es in so einer richtig undankbaren Position gemacht, nämlich ungefähr in so einem Winkel, sodass ich es weder strecken noch knicken konnte. Ich war einfach die ganze Zeit so.
Eine Frage hätte ich noch, weil das ist auch passiert in der letzten Woche.
Darf ich erstmal eine Frage stellen, warum du da stehst?
Ja, weil ich wollte eigentlich den nächsten Whisky da holen, ja, weil der war ja alle. So. 3 Stunden Real Talk von PA Sports mit Marvin California. Was gibt sich das? Passiert genau. Da? Was passiert da? Das ist die Frage. Was geht da ab? Was geht da ab?
Mein Mauli,
ey. Was geht da ab? Du hättest früher hättest es wirklich gesehen.
Mit Zeitangabe, ey. Ja. Jetzt VGL Stunde 19.
Also ich glaube, ich habe wirklich kein PA Sports in meinem Leben jemals Interview in meinem Leben jemals durchgesehen.
Und jetzt witzig, dass es bei der Kombination einem PA Sports scheitert.
Ich habe ehrlich gesagt immer wirklich jetzt ohne Scheiß, wenn es um politische Inhalte geht, und das ist kein Scheiß, ne, ich sag was und so eine Woche später sagt PA das nur in der Live-Version in seinen Worten.
Ja, aber worum ging's da? Was wurde da geredet? Weiß das irgendjemand?
Juckt's irgendwen? Mich auch? Gut. Felix, was mich wirklich interessieren würde, was sind deine Rich Habits? Hast du dir irgendwas Neues angeeignet, seit du viel Geld hast? Golf spielen, Buhl spielen im Mauerpark oder irgendwas?
Oder so ein massives Drogenproblem, so aus dem Off, so jetzt kann ich es mir erlauben. Mega.
Jetzt kann ich es ja sagen. Nee, tatsächlich gar nichts. Ich habe gar kein teures Hobby oder irgendwas.
Das ist so lame.
Alter. Das ist richtig lame. Ich
du sammelst Kunst, oder?
Ich sammle nicht Kunst. Ich habe ein paar schöne Bilder zu Hause, aber ich bin kein Kunstsammler. Ich habe eine teure Wohnung, ein teures Auto. Das war's. Und ab und zu teure Klamotten.
Relatable, Mann. Ich glaube, so würde es jeder Typ von der Straße machen.
Was wäre deine expensive Habit, wenn du jetzt...
Ich glaube, ich würde anfangen,
Bücher zu lesen. Wenn es irgendwann mal zünden würde.
Ich glaube, ich werde an dem Tag...
Lieber einen guten Freund verlieren, als einen schlechten Witz auslassen.
Ja.
Oh gut.
An den Satz habe ich heute gedacht, beim Frühstück, Steiger. Da sage ich mir, Steiger, das ist der Satz, der dich beschreibt in einem...
Ich studiere wieder.
Du studierst? Was studierst du?
Politikwissenschaften, endlich fertig. Ich habe ja POVI studiert, bin auch scheinfrei, bis auf, glaube ich, irgendwie zwei Module. Ich muss noch die Bachelorarbeit schreiben und 2 Module machen. Und weil ich jetzt das ganze Semester arbeitslos sein werde, habe ich mich jetzt wieder an der Uni Marburg eingeschrieben.
Das ist so relatable, Mann. Aber Bro,
ich habe auch schon gesagt, das ist mein Rich,
jetzt mal ohne Rich Hobby. Ne? Ich finde das maximal cool.
Na, abwarten.
Nein, ganz kurz, man merkt auch, und ich finde, das ist wieder sowas, was voll für Felix spricht.
Machst du
ganz
das
kurz,
eigentlich auch, damit am Ende drunter steht, Felix Lobrecht? Politologe.
Markus, nein, überhaupt nicht. Ganz kurz, es ist wirklich so.
Finde ich ein Funfact, aber...
Markus.
Nee, weil es war auch so ein krasser Kopfweg für mich, überhaupt an die Uni zu können. Ich hab ja Abitur erst auf dem 17. Bildungsweg gemacht. Ich habe das ja so autodidaktisch nachgeholt quasi, auch erst mit 24. Und ich war so stolz, als ich an der Uni war. Und eigentlich, ich schulde es mir selber, diesen Abschluss zu machen.
Thema Bildungskomplexe, Gerrit,
steig bitte ein. Nein, überhaupt gar nicht Bildungskomplexe, aber einfach so, ich denke mal, dass das so in dieser Comedy-Bubble genau das gleiche ist wie in der Musik-Bubble. Du wirst doch irgendwann einfach bescheuert.
Bei uns sind auch alle
und verlierst Straße. Halt völlig, nein, aber sag mal ehrlich, man verliert so den Bezug zur Realität. Ich habe voll schnell gemerkt, dass wenn du so dieses, ich kann vom Ding her immer so lange schlafen, wie ich will, mache ich so mein Ding. Also, Digga, wenn man Musik macht oder wenn man Comedy macht, dann macht man ja Comedy oder Musik über etwas, was einem im Leben passiert. Wenn aber nur noch das passiert,
ne, dann geht so dieser Kreislauf eigentlich irgendwie kaputt. Also das ist so mein Gefühl immer.
Weißt du, was voll geil ist?
Weißt du, was
dann
ich meine?
Fängst du dein Programm
deswegen,
an,
man muss
ihr wisst gar
immer
nicht, wie die Comedy-Aufzeichnung läuft, man. Das
nein,
ist so boring.
Nein, gar nicht. Das Ding ist, dass man halt irgendwie, also ich habe das Gefühl, ich brauche diesen Input auch einfach. Also ich muss leben, damit ich dann Songs darüber schreiben kann. So, ich kann nicht nur Songs, also dann wird das irgendwann auf einmal so eine Abwärtsspirale. Die Erfahrung habe ich schon gemacht.
Ich weiß mal, was du meinst.
Deswegen finde ich es voll cool und respektiere das voll wirklich, dass du sagst, Digga, und gerade hungern tust du nicht, sagen wir so. Und dann zu sagen, ich mache das noch, ist umso cooler. Einfach wirklich.
Ja, danke. Ich finde, also mir ist es gerade ein bisschen unangenehm, weil es gar nicht so ein großes Ding ist. Aber ich finde
das voll das große Ding.
Ja, aber ich finde es spannend, was du gerade erzählt hast, weil das stimmt voll, dass man sich als Künstlerin oder Künstler voll zwingen muss, wenn man erfolgreich ist, weiterhin im echten Leben stattzufinden. Ja, also das ist wirklich so, weil voll viele Leute haben dann auf einmal so wirklich nur noch so Industry-Freunde und machen nur noch so Rich-People-Sachen und dann bist du ja so weit weg von den Leuten, die dein Zeug eigentlich konsumieren sollen. Mhm. Und das ist, glaube ich, die größte Gefahr, die einem...
Das ist halt das große Problem von dieser Medienblase, gerade hier auch in Berlin. Die treffen sich wirklich nur untereinander, die sind untereinander, die gehen zusammen in dieselben Cafés, in dieselben Restaurants und deshalb wirkt diese Hauptstadtpresse, das ist ja ein berechtigter Vorwurf, wird die so abgehoben, mhm, weil die treffen sich nur noch untereinander.
Ja, total. Und bei Künstlern ist es besteht halt auch diese Gefahr. Und ja, ich bin richtig froh, dass ich noch meinen ganzen alten Freundeskreis habe, weil die haben alle nichts mit irgendwas zu tun. Das sind alles normale Leute, die einfach normale Leben haben.
Und Kinder kriegen.
Hast du Leute, die sich authentisch
und Kinder kriegen, ja.
Hast du Leute, die sich authentisch nicht so richtig dafür interessieren, was du machst?
Ja, eigentlich fast alle, ja.
Und ich schwöre auf alles, das ist bei mir genau das Gleiche. Internet. Und ich liebe das. Wirklich einfach so, ich erzähle meinen Jungs irgendwie so, keine Ahnung, gestern Abend so bei Tobi auf der Couch mit Armin, das ist für die einfach so überhaupt gar kein Thema, also es ist ja auch dann immer schwieriger, irgendwie neue Freunde zu finden. Das ist halt wirklich. Ne, weil die Leute haben dann irgendwie immer irgendwelche bestimmten Motive und so und deswegen alte Freunde.
Aber kann ist man das nicht so, wissen. Das glaube ich zum Beispiel nicht.
Man findet Kollegen und so, das, ich glaube auch unabhängig von Mucke, ist das ab einem gewissen Alter, also völlig unabhängig von Mucke oder Comedy oder egal was, ist es ab einem gewissen Alter schwierig, Freunde zu finden. So, weil man hat schon das Gefühl, dass man irgendwie für eine gute Freundschaft eine gemeinsame Geschichte braucht und die ist halt viel
schwieriger. Aber guck mal, dieses einfache Abhängen miteinander, das ist mir irgendwann mal aufgefallen, dieses sinnlose, ich gehe jetzt mal zu meinem Freund Henning und dort verbringe ich den ganzen Tag und morgen auch wieder, das findet ja irgendwann mal nicht mehr statt.
Ab einem gewissen Alter sieht man seine Freunde nur noch besoffen. Weißt du, ich meine? Weil man sieht sich so alle drei Wochen und dann freut man sich so, dass man sich sieht und so, ey, lass mal jetzt laufen, wie früher. Dann auf einmal siehst du deine Freundin nur noch besoffen.
Aber das ist sinnlos, weißt du, du verbringst einfach...
Früher haben wir auch besoffen, jetzt haben wir auch.
Ja. Du verbringst den ganzen Nachmittag bei irgendeinem Kumpel sinnlos. Man macht nichts.
Oder? Ja, ich habe gestern einfach mit meinem ältesten Kumpel, mit dem ich auch aufgewachsen bin, haben wir uns einfach Essen geholt und bei mir auf der Couch rumgehangen. Und sowas habe ich schon ewig nicht gemacht. Einfach so, ohne danach noch wegzugehen oder irgendwas. Einfach wirklich nur gesessen, irgendeinen Scheiß.
Oder so halbgeschäftlich sich treffen.
Ja, einfach chillen. Einfach so bei den Freunden klingeln, so kommt Isa raus. Einfach so diese Sachen. Ja, das ist witzig.
Ja, aber das ist halt ab einem gewissen Alter vorbei.
Habt ihr eigentlich schon darüber geredet, dass Khatars Leben verfilmt wird? Von Dingsbums?
Von wem?
Von der krasse Regisseur, wie heißt der? Dieser türkische Regisseur.
Fatih Akin.
Fatih Akin, genau.
Nein.
Doch, wirklich.
Das ist ja, also.
Es ist schon wirklich, also es ist schon wirklich krass. Glaub,
das kann nur geil werden, wirklich.
Also es ist schon wirklich krass.
Verfilmt das Leben von Khatar, das kann nur geil werden. Weil das, finde ich, es... Einer der krassesten Regisseure überhaupt in Deutschland, finde ich, Fatih Akin.
Aber es ist doch wirklich krass, was Khatar in letzter Zeit macht, oder?
Ja.
Also ich finde, der hat auch wirklich gute Musik rausgehauen in letzter Zeit.
Vor allem, Digga, wirklich.
Dann sein Label, dann dies, dann das, dann hier noch sein Köfte, dann Franchise, dann jetzt noch ein Film und also das ist...
Dieses Label mit 100 Signings bis zum Sommer
und
so. Nicht nur das, man muss dazu sagen,
ist
es aber gar nicht, weil der Typ hat ja irgendwie wirklich neben dem ganzen Gangsterkram irgendwie so in London wirklich so internationales Management studiert und was weiß ich, irgendwie so in die Richtung. Und ich glaube, das sind wirklich alles Kompetenzen, die einem zugutekommen, wenn man dann auch noch so in der Form die Möglichkeiten und den Mumm hat.
Ey, guck mal, so allein dass Enno so viel Geld macht, wie er macht, ja.
Ich habe gehört, der hat einen Turm irgendwo, der hat ein Hochhaus bauen lassen
oder so
ein
Heiligen. Dafür musst du ja voll schlau sein, um so jemanden so zu vermarkten, dass das so funktioniert.
Naja.
Das ist ja voll der Skill.
Ich habe ihn so witzig kennengelernt. Das war im Savoy Hotel in Köln. Da bin ich einfach morgens so völlig verpennert, wollte nur einen Kaffee haben. Und dann stand da einfach so Khatar, als er noch richtig dick war, einfach in seinem Mantel, so genauso wie man den sich vorstellt. Hab mich so angeguckt durch seine Sonnenbrille, hat gesagt so, bei dir läuft auch, Bruder. Und dann haben wir einfach so 5 Minuten gequatscht und dann war richtig witzig. Okay. Dann war ich später bei Sio beim Konzert noch, das war echt gut. Sio auch übertrieben krass live übrigens.
Ja.
Schon mal jemand live gesehen?
Ja, ja. Der hat's auch richtig extrem drauf. Der hat's auch richtig. Ja, ich habe ihn tatsächlich auf dem Splash, genau glaube ich da, wo du meintest, hat er an der Strandbühne gespielt.
Nee, ich habe ihn gesehen, da kam
oder er, wo hat er gespielt,
so
oder
in so einem Sarg runter, aber dann kam er gar
nicht. Nee, ich habe ihn genau. Nee, es war wirklich an der Strandbühne und er hat unnormal abgerissen. Also wo ich so dachte, Alter, das war überkrass.
Ich habe ihn nur bei der Eröffnung von John Reed
gesehen. Auch gut. Als sie das Dings gedreht haben, oder was? Dieses 9,9?
Zur Eröffnung des John Reeds hat er gerappt.
Ah, geil.
Aber ja, wahrscheinlich in dem Jahr, als er so Testimonial war.
Von ja, ja. Frecher Move übrigens vom John Reed, muss man schon sagen.
Stuff, ja.
Naja, einfach weil so Gyms ja dazu neigen, immer so ultra sporty Typen zu nehmen und dann einfach ihn zu nehmen, finde ich schon, also war ein kluger Move. Weil es sehr kontraintuitiv ist, sagen wir mal so.
So?
Genau. So?
Mega.
Okay, also um es zusammen.
Irgendwas in dieser Gesellschaft zu verändern, deren einziger Anspruch ist es, sich auf Twitter und sonst wo zu profilieren.
Ja, ja, denen geht es nicht um die Sache, denen geht es um sich.
Identitätspolitisch.
Ja, oder in einem Safe Space zu leben.
Ja, ja.
Das ist halt das Problem.
Identitätspolitisch herauszustellen. Wie nennt man das? Irgendwie, was ist das Fremdwort für sich abgrenzen? Die
Distinktion.
Distinktion. Es geht denen nur um Distinktion. Es geht denen einzig und
allein. Es ist witzig, dass du einfach das Fremdwort für irgendwas suchst, wo du das Richtige
machst. Nein, aber weil das ist. Ganz kurz, man muss ja wirklich. Ganz kurz, ne? Jetzt mal ohne Scheiß. Da bin ich voll überzeugt. Mit Hubi Koch habe ich vor lange darüber diskutiert.
Zum Beispiel. Soll ich ficken?
Soll ich ficken, Digga? Soll ich ficken? Nein, das Ding ist, dass Bro, so ein Wort wie Distinktion bringt es besser auf den Punkt als jedes Wort, das es umschreibt.
Aber nicht,
sehr präzise.
Aber nicht, wenn man es zugeworfen kriegen muss.
Ja, das stimmt. Wahrscheinlich. Nein, aber Digga, nein, ganz kurz, diese Leute,
ich nenne diese Leute ja auch.
Nein, jetzt mal ganz kurz, guck mal, das ist auch so was, Markus, aber das finde ich wirklich eine Sache, die mich aufregt. Ne?
Ja.
Und da hat so Felix voll recht, ne? Wir als Marxist. Ne? Marxisten dürfen eigentlich gar nicht für Religionsfreiheit in dem Sinne argumentieren, sondern wir müssen eigentlich gegen Religion argumentieren.
Nein,
die ganze Zeit,
pass
gegen
auf.
Diese Spinnerei.
Es geht.
Digga, ob Christen oder Moslems oder Juden. Nein. Digga, also wie albern, wenn du dir mal dieses ganze...
Bist du
religiös?
Nein.
Gerrit,
aber das Hängengebliebene daran ist doch, dass du sagst, wir als Marxisten müssten eigentlich...
Genau, das ist genau dasselbe.
Der Joke ist doch, sich aus jeder Ideologie
etwas auszuziehen. Ja, ja.
Okay, deswegen feiern das viele Leute.
Für mich nicht.
Das ist der Kern.
Bro, mein Anspruch, der im Gegensatz zu dieser Twitter-Bubble, von der Felix zu Recht redet und Witze drüber macht, ne, ist mein Anspruch wirklich, dass ich mir wünsche, dass diese Welt eine bessere ist.
Ja, natürlich.
Das ist meine Prämisse.
Aber die Welt
ist
doch und keine bessere,
wenn du von denkst, der okay, gehe ich. Der von der gehen typ, diese Leute, die
1860, der hat's kapiert.
Die Leute,
wir machen jetzt alles,
nein,
was der 1860 gesagt hat.
Das die Leute, die für die Burka argumentieren, die haben nicht diese Prämisse. Denen geht es nicht wirklich darum, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Denen geht es um Distinktion, um Identitätspolitik und darum, sich im Internet auf eine lächerliche
Art
und
Weise zu definieren. Das Ding ist, vielleicht ging es denen erstmal um diese Prämisse, aber die haben dann die Ideologie eines anderen übernommen und derjenige konnte natürlich 1860 nicht vorhersehen, was 2020
Phase ist. Nein, es ist auch einfach nicht so einfach. Also die Populismusdefinition ist ja unterkomplexe Lösungen für komplexe Probleme. Und jede Ideologie, egal von welcher Seite sie kommt, macht genau das. Sie bietet einfache Lösungen für komplexe Probleme. Aber so einfach ist es einfach nicht. Also
und nein, ist es nicht.
Genau.
Nein.
Und aber das ist das Problem mit jeder Ideologie. Also wirklich.
Nein, darf ich nur ganz kurz
einen Satz bitte noch. Bitte lass mich diesen Satz noch sagen.
Der Marxismus ist keine Ideologie.
Nein, ist er nicht.
Wissenschaft.
Nicht in dem Sinne.
Also,
Marx,
und deshalb
Marx
hat er wissenschaftlich recht.
Argumentiert. Nein,
Marx
nein
hat Marxismus ist eine Theorie.
Marx hat wissenschaftlich argumentiert.
Ach,
der Marxismus, ja, pass auf. Marx, nein, ganz kurz.
Und deshalb will ich die AfD.
Marx meinte selber, er ist kein Marxist. Das heißt, es stimmt schon, der Marxismus ist eine Ideologie. Das Kapital von Karl Marx ist eine wissenschaftliche Arbeit, die du erstmal widerlegen musst. Das ist unter wissenschaftlichen Grundvoraussetzungen.
Der große Joke ist, du musst überhaupt nichts.
Nein, ganz kurz. Nein, musst du nicht. Aber pass auf.
Aber mal ein Buch von vorne nach hinten durchlesen, das müsste man mal schon.
Das müsste man schon manchmal. An mancher Stelle müsste man das halt schon.
Aber das kannst du erst machen.
Nein, aber ganz kurz.
Mal eine richtig große
Gage hast. Aber ganz kurz. Nein, wirklich. Und deswegen stimmt
das. Kann man bitte jemand Mauli buchen?
Deswegen stimmt das auch nicht ganz. Aua. Aua.
Nein, das deswegen ist mir irgendwie ein Buch.
Bro, ganz kurz, deswegen hast du wirklich, aber hast du auch recht, dass wenn du
komm, in Australien du, darfst du.
Pass auf, wenn du diese Prämisse, ich möchte, dass diese Welt eine bessere ist, nach vorne setzt, dann kriegst du ganz andere Prioritäten und dann fällt dieser identitätspolitische Aspekt auch weg. Weil von Radikallinken werde ich dafür delegitimiert und massiv kritisiert, dass ich mich mit Kevin Kühnert hinsetze, dass ich mich mit Gregor Gysi hinsetze, der mir am Bein hingesetzt, mit Kevin Kühnert in diese NDR-Talkshow, mit Gregor Gysi für diese 16 Mars Format. Ne? Aber Bro, wer die radikale Linke kritisiert diese parlamentarische Politik. Ja. Aber und dann sagt ein Gregor Gysi zu mir, dann will ich mit ihm über parlamentarische Politik reden und dann sagt ein Gregor Gysi, der maßgeblich daran beteiligt ist, dass alle Kinder in Deutschland im Nachmittagsunterricht, egal wo sie herkommen, ein warmes Essen kriegen. Digga, und wer bist du, Hurensohn, in deiner beschissenen Twitter-Bubble, Digga, mit deinem lächerlichen, selbstreferenziellen Elfenbeinturm-Lesekreis-Gewichse, dass du so einem Gregor Gysi dann erzählen willst, dass er kein geiler Linker ist? Digga, sinnier dir mal deine beschissene Revolution dabei herbei, du Hampelmann. Digga, du machst gar nichts, Digga. Du wohnst bei deinen beschissenen Eltern, fährst die E-Klasse deines Vaters, Digga, und fährst die E-Klasse deines und bist so lange Marxist und Kommunist, bis du dein beschissenes BWL-Studium fertig hast und in 20 Jahren ist davon nichts mehr übrig, außer dass du die Grünen wählst, Digga, und den Leuten in deiner Nachbarschaft erzählst, wie woke du bist. Digga, sag doch mal realpolitisch.
Die Bundesarme-Rap-Woche mit Disaster.
Nein, das ist total richtig. Nein, pass auf, mir tut das ja total leid, so, weil so Felix steht ja so Leuten wie uns so voll pessimistisch gegenüber, weil er schon von der
richtigen. Nein, gar nicht, ihr nehmt doch mal alles persönlich.
Nein, gar nicht, ich nehme das nicht persönlich. Nur du gehst von der richtigen, also du gehst. Du hast ja recht mit dem. Du hast ja
ich voll weiß.
Recht mit dem. Also, dass du diese.
Ja, weil ich auch eine, weil ich eine flexible, weil
ich mit Lower Class Jane diesen Position Podcast hab. Gemacht, ne? Digga, also wirklich jetzt ohne Scheiß, ne? Wenn ich alle Paradigmen, ne, die für diese Internetlinken relevant sind, befolgen würde, ne, könnte ich nicht mehr sprechen.
Ja, und weil sie selber auch Prinzip, nicht.
Und
sie selber
auch nicht. Und deshalb kein Wort mehr sagen, ne? Ohne dass das irgendwie ableistisch, das geht gegen Behinderte, das ist dies. Ich sag in dem Podcast, sage ich wirklich, der ist voll dumm. Und dann werde ich dafür massiv angefeindet, dass das voll ableistisch, keine Ahnung, ist mir auch scheißegal, wäre, dass ich jemanden dumm nenne, weil das irgendwie behindertenfeindlich wäre. Wo ich dann so denke,
seid ihr behindert? Digga,
checkt ihr irgendwas noch? Seid ihr irgendwie noch in dieser Welt am Start oder lebt ihr nur noch
im Internet? Er hat die Pasche auf der Zunge.
Naja. Ja. Nee, aber. Ich nenne diese Leute auch nur Linke in Ermangelung anderer Wörter für die, so, weil die claimen ja gerade links für sich.
Die sind ja nicht politisch.
Eben, ja. Ich nenne die eigentlich Woke Kids, nenne ich eigentlich meistens. Die Woke Kids. So. Und, das Einzige, was mich wirklich optimistisch stimmt, ist, dass die früher oder später an sich selber kaputt gehen werden, weil keiner diesen Maßstäben gerecht werden kann.
Nein, weil keiner dem auch folgt. Guck mal, das ist ja auch dieser Anspruch von der radikalen Linken. Wir fangen die Agitation bei Ronny, dem LKW-Fahrer, mit der Gender-Debatte an. Ja, viel Erfolg. Bring mal die Massen hinter dich, Digga.
Ja, Mann, das sage ich doch auch Steiger immer, Alter.
Mach mal die Revolution und fang mal bei
Deutsch Ronny, dem LKW-Fahrer,
damit an, dass er nicht
vorzusagen hat. Das ist eine Massenbewegung.
Natürlich ist scheiße, das da vorzusagen. Versteh mich nicht falsch. Aber, Digga, da kannst du bei ihm nicht ansetzen.
Wenn wir im Herbst diesen Volksentscheid gewinnen, dann ist es eine Massenveranstaltung.
Im Herbst oder im deutschen Oktober?
Im Vorabend des deutschen Oktober.
So, komm, mach an jetzt die Aufnahme. Wir müssen jetzt hier mal
nehmen die ganze Zeit auf. Ja. So, okay, wir haben noch ein kleines Zitate-Raten hier vorbereitet.
Und los.
In Deutschland hat die dritte Welle schon begonnen. Flair nach der deutschen und der neuen deutschen und der deutsch-deutschen Welle. Sido macht wieder mal Welle. Juli nach der perfekten Welle kommt die dritte Welle. Oder RKI-Chef Lothar Wieler. Wen juckt's?
Ja, wen juckt's?
Lothar. Das sind jetzt noch 3-4 schwere Monate, dann wird es deutlich besser, aber im Augenblick fällt jeder Tag schwer. Bushido im Hinblick auf das absehbare Ende des Prozesses, Animus, Optimist, Merkel im März 2020, im Mai 2020, im Juli 2020, im Oktober und November 2020, im Januar 2021 oder im März 2021.
Ja, ich nehme die.
Wirtschaft und Politik sind sowie die richtige Balance dazwischen haben mich schon immer interessiert. Bones, Xatar oder CDU-Politiker Nikolaus Löbel?
Offensichtlich.
Du sagst, was du machst, ist nur Comedy, aber Max Herre sagte mal, Komik ist Tragik.
Oh, das weiß ich nicht. Animus, Animus. Ah!
Ja! Damn, son, God, MC.
Gut, also.
Ich bin auch so random, dass Animus einfach so Max Herre zitiert.
Das ist echt geil, oder?
Das ist nicht random, das ist, was er auto
Quod erat demonstrandum,
was er gepumpt hat damals, hundertprozentig. Okay, ich habe auch noch...
ich möchte dich an der Stelle noch einmal klarstellen, nur damit das keiner falsch versteht. Ne?
Dass bitte alles rausgeschnitten wird, was ich gesagt habe.
Jeder ist seines Glückes Schmied, ne? Wirklich jeder kann Milliardär sein. Jeder. Ne? Das finde ich gut. Du musst nur hart genug dafür arbeiten. Nur, dass das nicht das falsch verstanden ist. Du musst pünktlich sein, du musst richtig hart arbeiten und dann wirst du, also jeder kann
mehr. Auf zwischenmenschliches kann ich einfach nochmal sagen.
Nee, das finde ich auch wichtig, so eine Stimme mal zu hören.
Okay, Leute, ich habe 3 Zitate für euch. Ihr müsst alle raten, wer das gesagt hat. Gibt es denn jetzt ein Komitee an 30 Leuten, das sich sagt, okay, der mit den 72 Followern, den schlechten Flow und den unerträglichen Beats, den müssen wir unten halten? Wer hat das gesagt? Kool Savas ist wieder raus aus dem Rabbit Hole. Tilman Knechte im Interview mit PA Sports. Oder Ben Salomo im Interview mit der BZ.
Ben Salomo.
Das klingt nach Ben Salomo.
Ja, schätze ich auch.
Es war Kool Savas, Leute. Was ist los mit euch? Seid ihr irgendwie Antisemiten oder sowas? Kann das sein?
Ja.
Es war tatsächlich Kool Savas in so einer Instagram-Ansage.
Ja, aber so funktioniert die Bubble. Genau so funktioniert die Bubble.
Es war Kool Savas in so einer Instagram-Ansage, in der er so im Auto einfach geredet hat vor sich hin und so einfach assoziativ Gedanken rausgelassen hat, ja. Und er ist anscheinend irgendwie...
Ja, aber was war nochmal die Kernaussage? Also glaubt ihr wirklich, die werden klein gehalten?
Er ist so, guck mal, mir schreiben so viele Leute und sagen so, ey, ich bin eigentlich ein krasser Rapper, okay, und so, verstehe. Aber ich werde klein gehalten. Ja. Bitte gib mir mal meinen Hack und so, poste mich mal in der Story. Aber so
ist es doch mit unserem Podcast auch.
Ich weiß nicht, Steiger, würde man so unten gehalten werden und den Bayerischen Rundfunk überholen?
Jungs,
ich
ganz kurz, nicht, ganz kurz. Oder?
Egal, ob eigentlich monetarisiert mittlerweile, weil wir mal telefoniert hatten?
Nee, aber vielen Dank an die Patreon-Leute, die immer noch
zahlen. Okay, Steiger, das ist so random. Okay, hör mir zu. Menschen fallen wie Regen und wenn Menschen fallen, dann fallen Tränen. Heute jemanden umgebracht und am selben Tag damit angegeben. Sagt ihr das? MC Bastard, Medizinmann oder KDM Shay?
Ich kenne nur MC Bastard.
Ich kenne die erste. Ich wollte genau das Gleiche gerade sagen. Ich kenne den zweiten und den dritten.
Aber ich glaube, für MC Bastard ist das ein bisschen zu gut gereimt, ja, oder? Was war das eigentlich für eine Zeit, als so MC Bastard, das böse Kind, erst schlachte ich deinen Bauernvater und so. Was war das für eine komische Zeit, dieser Horrorcore-Rap? Wo kam das auf einmal her?
Nee, pass auf.
Naja, die sind jetzt sehr von diesen New Orleans-Geschichten. New Orleans war das, oder?
Memphis.
36, Memphis.
Vor allem ganz kurz.
Aber inhaltlich oder vom Vibe?
Ja, vom Vibe. Beides. Und die haben immer, die standen immer auf diesen Südstaaten-Rap. Und der war technisch tatsächlich nicht so weit.
Nee, aber ich meine so rein inhaltlich. Also wo kam dieser Horrorcore-Rap her? Das weil der weiß kam ich ja, nicht. Der das kam war so Flatter-Rap. Genau, der kam ja so gleichzeitig auf mit so den ersten so Agro-Sachen. Kurz davor.
Ja, aber das gab's in Amerika. Das war okay. Tatsächlich eine amerikanische.
Ich möchte dazu einmal sagen.
Rubrik Genre.
Ich finde, das haben die auch schon Kinder getötet, bevor das cool war.
Ich finde, dass die nicht die allerbeste Referenz sind. Es gibt ein Album, das heißt Hexel von Nord-Nord Musik.
Ja.
Das sollte man gefunden haben.
Gehört.
Das
sollte man kennen. Das ist ziemlich aktuell. Und das ist.
Die waren auch bei euch
zu Gast. Ich finde, da gibt es auch wieder Safe Hate für, aber ich finde das einfach ein krasses Album. Also ich finde dieser Horrorcore-Scheiß, der kann, wenn der geil gemacht ist, also ich fühle dieses Subgenre und also ich finde das geil.
Wie Splatter-Movies halt. Ja, es gibt Leute, die mögen das.
Naja,
wenn das
Blut was daran spritzt. Noch krass ist, es ist ja kein Film, es ist ja Rap, es ist ja Sachen, die sich reimen, haben ja irgendwie eine Energie miteinander, weißt du? Und wenn du sagst,
das ist Album Drama, eine kranke
UBA,
Lucifer,
dann denkst du dir,
eingepackt in schwarzes Plastik.
Was ist denn jetzt passiert gerade?
Weißt du?
So,
ich finde das mega.
Es ist KDM Shay vom Track Menschen fallen wie Regen und den spielen wir auch gleich. Positiv von Azad John. Also, drittes Zitat. Er hat einfach mal kurz die ganze Szene zerstört. Ich verstehe nicht, wie man die anderen Rapper noch so Fame hypen kann. Guckt mal abnormal, wie er float und welche untalentierten Otto stattdessen das Sagen haben. Kann mir das jemand erklären? War das ein YouTube-Kommentar unter dem Video Halt die Fresse von Fahrt? Unter dem Video Sounds of Disaster? Unter dem Video Besiegt den Beat von Mo Trip? Oder unter dem Musikvideo zu Money Rain Soldiers von San Diego?
Keine Ahnung.
Darf ich nochmal das Zitat hören?
Das Zitat lautete... Er hat einfach mal kurz die ganze Szene zerstört. Ich verstehe nicht, wie man die anderen Rapper noch so Fame hypen kann. Guckt mal abnormal, wie er float und welche untalentierten
Motrip.
Nee, Desaster.
Ich schwöre, ich habe keine Ahnung.
Mo Dirty Shit Trip. Oh. Es war echt ein besiegten Beat. Ich hatte diese Woche so eine besiegten Beat-Phase. Ich habe mir alte Hip-Hop-DE-Videos reingezogen. Es war köstlich. Ah. Na gut, wir spielen Menschen fallen von KDM Shay, produziert von Azad John.
Kannst du Steiger fragen?
Ist eine gefreestylte Frage, aber was ist die konservativste politische Position, die du vertrittst? Also gibt es irgendein Thema, wo du wirklich so eine konservative Ansicht hast?
Auf so eine Frage kann man nur kommen, wenn man richtig viel Geld und sehr viel Zeit in seinem Loft hat. Das ist unfassbar, Mann.
Wenn die richtig konservative...
Deine konservativste
Position. Ich hab's verstanden. Ich hab die Frage
das ist,
verstanden.
Das ist der,
warum fragst du danach?
Er denkt laut, okay?
Ich
lass den Typen denken.
Ich muss diese 10 Sekunden Zeit... Ich habe in so einem Rhetorikseminar habe ich irgendwann mal gelernt, wiederholen Sie die Frage, wenn Ihnen eine Frage unangenehm ist.
Ja, hättest du das mal bei Jens Spahn angewendet.
Hätte ich mal machen müssen.
Ganz kurz, aber da muss man an der Stelle einfach sagen, Steiger ist sehr gut da drin, kontroverse Diskussionen auf YouTube zu führen. Mit dem setze ich mich hin, den mache ich
fertig. Nee, weil guck mal, ich kann dir zum Beispiel, also haben wir uns ja privat auch schon oft drüber gestritten, in Anführungszeichen gestritten, dass ich gesagt habe, dass ich gegen politische Lager bin, sondern für so einen Pragmatismus, die beste Idee gewinnt, ob es jetzt eher eine linke Idee oder eher eine konservative Idee ist, ist egal. Es geht immer um den konkreten Sachverhalt und um die konkrete Lösung. So. Und ich beobachte bei mir selber, dass ich teilweise manche Positionen vertrete, die tendenziell eher konservativ sind, aber auf der anderen Seite auch Positionen vertrete, die extrem links sind. So, und deshalb würde mich interessieren, ob du quasi nur linke Ansätze immer für die besten hältst oder ob du bei irgendwelchen Themen auch einfach so eine Sache hast, wo du sagst, okay, das ist eine klassische konservative Position, die finde ich aber am plausibelsten.
Darf ich einen Satz einwerfen, nur einen Minisatz? Wirklich einen Minisatz? Das ist ein bisschen so, das ist im Prinzip wirklich voll nah an der Hufeisentheorie, die ja darstellt oder zeigt, man kann sich Politik nicht als einen Strahl denken. Allein dieses Links-Rechts-Ding ist so verkompliziert, das banalisiert etwas so Komplexes so sehr. Es gibt ja Linke, de facto, die krass homophob sind. Und es gibt irgendwie Rechte, die sich für Klimaschutz und Frauenrechte klar machen. Und natürlich, ich auch, ich bin gespannt, was du jetzt sagst, aber natürlich hat man auch konservative Positionen, weil leider, das wird die Welt ja sehr einfach und sehr erklärbar machen, ne, ist allein dieses Konzept von links und rechts in dieser Art und Weise, ich benutze es, ich finde es gut, ne, weil sonst bist du schnell bei Querdenkern oder irgendwelchen Schwurblern oder so, aber leider ist Politik nicht so, also dieser Strahl, da gibt's das, da gibt's das, da gibt's das, da gibt's das, so funktioniert Politik in der Realität halt leider nicht. Und so funktionieren Menschen nicht, so funktionieren Überzeugungen nicht.
Also ich glaube, mit so einem...
Ganz kurz, das mit der Hufeisentheorie würde ich da aber rausnehmen, weil ich glaube nicht...
Nein, kein Vorwurf an dich, null.
Nein, jetzt gar nicht auf mich bezogen. Ich glaube nur, dass die Hufeisentheorie zumindest in der breiten Wahrnehmung eher eine andere Konnotation hat. Da geht es ja eher darum, dass sich rechts und links an den extremen Punkten wieder treffen.
Darum geht, dass die Mitte, und das meine ich ja, und das ist etwas, was ich gerade gesagt habe, halt also voll unterstreicht, dass das ja voraussetzt, dass die Mitte nicht extrem wäre. Aber die Mitte schiebt ja ab, die Mitte verkauft ja Panzer an Saudi-Arabien, die Mitte führt Zwangsräumungen durch, die Mitte hat Hartz IV durchgesetzt, die Mitte findet Leiharbeitsfirmen gut, die Mitte baut Bügel auf Bänke auf St. Pauli, damit Obdachlose da nicht schlafen können. Die Mitte macht Mülltonnen so, dass sie Einwegmülltonnen sind, um Pfandsammler aus dem Stadtbild zu verdrängen. Und das finde ich extrem. Und deswegen funktioniert die deswegen funktioniert die Extremismustheorie nicht, ja, weil das ja voraussetzt, also die, ehrlich gesagt ist dieses ganze Hufeisending und diese ganze Extremismustheorie eine Strategie der Liberalen, ihre Politik zu rechtfertigen, von wegen, wir sind alles, was richtig ist, genau hier, und alles, was darüber hinausgeht, ist falsch. Aber die Mitte ist extrem, extrem. Und ich finde das, was die Mitte und die Liberalen, die Konservativen machen, finde ich viel extremer als jede meiner Ansichten. Nichts von alledem, was ich mir für diese Welt wünsche, ist so extrem wie das, was die Liberalen und die Konservativen tagtäglich durchsetzen.
Ja, finde ich nicht. Aber ja. Aber ich will jetzt wirklich die Antwort von Steiger haben.
In 0,8 Sekunden widerlegt. Na gut.
Ich glaube, ich kann so konservativen Sachen wie Ehe
etwas abgewinnen. Mhm. Tatsächlich, ich bin gerne verheiratet. Ich bin auch gerne mit meiner Frau verheiratet.
Ich glaube, ich habe noch was
für dich. Und es gibt tatsächlich auch so ein Verständnis für so etwas wie Heimat. Also das Konzept Heimat. Mhm. Wobei ich es auch wiederum kritisch sehe, aber ich kann so etwas wie Heimatgefühl
nachvollziehen. Weißt du, was ich nie verstanden habe? Warum ist Lokalpatriotismus okay und Nationalpatriotismus
nicht? Bitte lass mich.
Nee, gut, weil nationaler Patriotismus...
Lass mich ganz kurz... St. Pauli hat keine Armee, Bro. St. Pauli hat keine imperialistischen Ansprüche. St. Pauli
dieses Argument kenne ich.
St. Pauli hat keine Volkswirtschaft.
Dieses Argument kenne ich, aber du kennst dich ja auch ein bisschen aus mit politischen Prozessen und mit Staatsorganisationen. Dann weißt du ja auch, dass es viele Gesetze gibt, die ein Bundestag alleine nicht entscheiden kann, sondern die immer nur mit Mehrheiten, in die auch Bundesräte und somit auch Länder
involviert sind. Aber ganz kurz, wenn du mich fragst, wirklich...
Halt, lass mich doch jetzt einfach.
Ja, dann mach doch mal. Danke. Das ist wie bei Flair. Ja, mach doch mal!
Einfach mal, jetzt rede doch du, Nico. So, also.
Zieh dir doch mal deine Hose erstmal wieder an.
Pass auf. Nationalstaaten sind einfach eine Fiktion und dieses Nationalgefühl ist einfach wirklich eine künstliche Projektion auf eine Gemeinschaft, die es eigentlich gar nicht gibt. Ja, die Grundlüge eines Nationalstaates ist ja irgendwie so quasi eine natürliche Volksgemeinschaft trifft sich zusammen und sagt so, wir sind jetzt eine Nation. Und dieser Prozess hat nie stattgefunden. Das war immer ein Prozess von oben, der künstlich generiert wurde. Und du hast nichts mit einem Bayern gemeinsam. Du hast nichts mit einem Norddeutschen von der Küste zu tun. Der Norddeutsche von der Küste hat nichts mit einem Bayern oder einem Hessen zu tun. Ja, ich verstehe. Da gibt's keine. Verstehst du? Ich meine, dieses Berliner Ding, das ist etwas, das siehst du, da ist Lokalpatriotismus, das ist diese Landschaft, in der du reingeboren bist. Du hast ein gewisses Gefühl dazu. Ich habe ein Gefühl dazu zu hügeligen Landschaften aus irgendeinem Grund, aber wahrscheinlich, weil ich es halt gewohnt bin. Irgendwas löst es in mir aus. Ja. Das ist das, was ich meine mit Heimatgefühl.
Ich verstehe.
Ja, aber eine Brandenburger Landschaft sagt mir tatsächlich viel weniger. Mittlerweile auch etwas, weil ich lange genug hier gelebt habe.
Okay, aber witzigerweise, also den Punkt sehe ich, aber witzigerweise würden doch dieselben Leute in der Tendenz, die sagen, Lokalpatriotismus verstehe ich, Nationalpatriotismus verstehe ich nicht. Und dein Gegenargument gegen Nationalpatriotismus war ja quasi, da will man zu viele Leute unter einen Hut bringen, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. So, aber dieselben Leute, Steiger, dieselben Leute sagen ja auch so, ja, ich bin Europäer. Verstehst du? Also Bro, quasi. Nein, lass mich aber kurz ausreden. Also du zoomst quasi von der Mikroebene, Berlin beispielsweise, auf die Mesoebene, Deutschland. Und da sagst du, es funktioniert nicht, aber auf der Makroebene Europa funktioniert es auf einmal.
Ich bin ja kein europäischer Patriot.
Pass auf, ganz kurz. Erstmal ist dieses Wertekonstrukt, ne, das wird immer enger, desto kleinteiliger du wirst. Ne? Das heißt, auf europäischer Ebene, also auch wirklich aus einer sozialistischen Perspektive betrachtet, ist natürlich irgendwie so ein Kontinentalismus der nächste dialektische Schritt nach einem Nationalismus, wenn es mal wirklich funktionieren würde. Aber dieser Kontinentalismus wäre auch nur ein Zwischenschritt auf dem Weg zum Internationalismus und zum Globalismus auf eine gewisse Art und Weise. Dass ich wünsche mir ja, dass alle Menschen auf dieser Welt, was eine utopische Vorstellung ist, und da waren wir vorhin schon, Gregor Gysi und alle machen ja gute Sachen, aber langfristig wünsche ich mir ja, dass jeder Mensch auf dieser Welt die Möglichkeit hat, ein menschenwürdiges, gutes Leben zu führen. Das ist das, was ich mir für diese Welt wünsche. Ich finde, das ist, ganz kurz, da können wir uns doch alle, wie wir hier am Tisch sitzen, darauf einigen, dass wir uns wünschen. Nein.
Ich bin gegen ein gutes Leben für jeden.
Ich möchte, dass jeder Mensch auf dieser Welt ein gutes Leben leben kann. Ne? Wie wir da hinkommen, das können wir voll kontrovers diskutieren. Aber darüber hinaus, was du gerade gesagt hast, geht's ja, wenn es dann rausgeht, ne, werden die Maxime, die dafür, also die werden immer kleiner. Ne? Und wenn du das jetzt gerade auf so Stadtteilebene oder so siehst, guck mal, ein Stadtteil kann ich doch voll überblicken. Digga, ich bin mit Arabern und Ghanaern groß geworden, mit denen ich viel, viel mehr gemeinsam habe, de facto, als mit einem anderen Bio-Deutschen in Magdeburg oder in Füssen.
Ja, ja, ich
finde. Das ist das, was Lokalpatriot, also ganz kurz, mittelfristig, langfristig, und das hätte man auch, das muss man auch eigentlich wirklich mal dazu sagen, ne? Ist all das Käse.
Ja, ich wollte gerade sagen,
die Prämisse ist, dass jeder Mensch gutes Leben hat. Alles, also diese ganzen Sachen, diese ganzen Patriotismus auf nationaler Ebene, auf Stadtteilebene, alles so lächerlich, Digga. Was auch wirklich davon abhängt, dass, also...
Gerrit, eine ehrlich, Frage, dass, auf die man es, glaube ich, runterbrechen kann. Findest du, Mesut Özil sollte die Hymne mitsingen?
Wallah ja, Spaß. Digga, Bro, nee, aber was ich ganz kurz sagen wollte.
Sympathisch dadurch, dass er sie nicht mit sich, weißt du, was ich meine?
Nee, warum ich diese Frage gestellt habe.
Türkischer Nationalismus ist für einen Arsch.
Ja, natürlich, der Typ ist ein absoluter Vollidiot und Gündogan ist auch ein absoluter Vollidiot.
Ja.
Guck dir diese ganzen Fußballer in ihrer Scheißbubble an.
Ja, aber das ist doch genau der Punkt. Das ist doch genau der Punkt. Also, was ich sagen wollte, ich finde Patriotismus auch total albern. Ich verstehe nur nicht, warum das in manchen Argumentationen einfach so verschieden gewichtet wird und ich habe sehe die Argumente dafür irgendwie nicht
so. Bro, wirklich, St. Pauli, ne? Zum Beispiel, wenn ich jetzt auf St. Pauli so eine positive Konnotation zu St. Pauli erstelle, ne?
Ja.
Ich kenne wirklich alle Leute in meiner Straße. Ich kenne den Kioskbesitzer, ich kenne die Taxifahrer, die vorne am Taxifang stehen und ich mag die alle.
Ist doch auch
es ist viel einfacher. Nein, hör auf. Ich finde die Frage voll berechtigt. Also das ist eine absolut berechtigte Frage. Und das
ich bin auch ein stolzer Berliner. Also ich bin stolz, aber
du kannst doch Berlin.
Und du doch auch.
Nein, natürlich bist du, Digga, Steiger, natürlich bist du ein stolzer Berliner. Aber guck mal, ihr könnt Berlin beurteilen.
Ja, nein, eben, das ist.
Nein, aber du bist ein zugezogener.
Ja, stimmt, du bist wie Mauli. Digga,
scheiß Tourist.
So, ey. Aber,
hör zu, das Ding ist, wirklich, du kannst Berlin ein bisschen überblicken, zumindest ein bisschen, ne? Und du kannst Berlin ein bisschen überblicken.
Wenn Felix sagt, ich bin Berliner, ich kann dann Hamburg, mach mich ganz stolz. Kurz,
ich kann Hamburg
dann
und vor allem St.
Pauli.
Guck mal, ich kann Hamburg und vor allem St. Pauli überblicken, zumindest ein bisschen, ne? Deutschland kann ich nicht überblicken. Digga, also so, weißt du, guck mal, dieser Nationalstolz, und das ist der Unterschied, das ist wirklich der wesentliche Unterschied, ne? Auf St. Pauli eine gewisse Homogenität vorauszusetzen, ist voll legitim. Weil die gibt es irgendwo mit Ausnahmen.
Ich verstehe schon.
Aber auf ein Land wie Deutschland, ne, das wirklich von Füssen bis Flensburg geht, da Homogenität in so einem Wertesystem vorauszusetzen.
Wo holst halt du denn Füssen die ganze Zeit her? Das ist ja gruselig.
Ich war mal Füssen in Bayern, Digga.
Ah, okay. An den ich finde es auch das ist so ein richtig präzises Beispiel einfach. So.
Niemand kennt dieses Dorf.
Füssen ist in Bayern, ist in Bayern, in den Alpen, an den Alpen.
Ist wirklich Alpen.
Leute, die da.
Aber ich habe manchmal.
Die haben mit mir nichts zu tun. Wirklich gar nichts. Außer, dass wir eine Sprache
sprechen. Aber Mauli, eine nicht Frage an dich.
Nicht mal die.
Oder was mir wirklich oft an mir selber auffällt, so ich probiere auch irgendwie an und wann mal über mich selber und meine Gedanken, mein Verhalten nachzudenken. Weird. Ich habe voll oft das Gefühl, dass ich ganz viele Sachen nicht nachvollziehen kann, wenn es so um Deutschland als Ganzes geht, weil ich eben aus Berlin bin und ich das Gefühl habe, oft Berlin hat mit Deutschland eigentlich gar nicht so viel zu tun.
Mhm.
Also weißt du, was ich meine? Und das war ja eigentlich immer meine Wirklichkeit. Also meine Wirklichkeit war immer
Horizont, ja.
Ja, mein Horizont war immer Neukölln oder Kreuzberg und das hat so wenig mit Deutschland zu tun. Jetzt, also im Sinne von, nicht jetzt von der Ethnografie, sondern einfach so vom Grind und von wie die Leute sind. So, das hat ja so wenig mit Füssen zu tun. Verstehst du,
was ich meine? Ich finde, das ist voll die krasse.
Aber was daran hat dich in den Widerspruch gestoßen? Was ist da?
Nee, dass ich voll oft Schwierigkeiten habe, irgendwie so, mich so in so deutsche Probleme reinzudenken, weil ich mir denke, ja, das Problem kenne ich hier gar nicht. Also ich
Das ist die Erkenntnis der Erkenntnisse, ne? Wirklich, wie wir hier sitzen, ne, sind sowas von nicht repräsentativ für 84 Millionen Deutsche.
Steiger, was ich eigentlich auch nochmal fragen wollte, Steiger, wo wir jetzt gerade schon mal mitten in kannst du Steiger-Fragen sind, ja? Ich habe diese Woche tatsächlich über diverse Sachen nachgedacht, aber auch über Kriegsdrohnen, ja? Über so diese, ich meine, es gibt die Möglichkeit, man hat Drohnen, man kann die fliegen, man kann filmen, geil, coole Kamerafahrten durch Blogs, Rap-Videos sind gerettet, ja? Man kann aber auch Bomben an die Drohnen ranbauen und die abwerfen, ja, das geht. Da denken sich Leute wie wir, unser Eins denkt sich, ja, warum sollst du das jetzt machen, ist doch Quatsch, willst ja keinen Typen in die Luft jagen. Aber es gibt Leute, die das machen, ja, und es wird dann kritisiert und die Öffentlichkeit und die Journalisten und alle sagen, hö, Amerika, warum, hö, in Rammstein-Dings, dann Bomben auf Syrien, seid ihr blöd. Aber die machen es trotzdem, egal ob wir das sagen oder nicht. So, alles, was möglich ist, ja, technologische Fortschritte und so weiter, machen ja Sachen möglich. Muss es erstmal einmal gemacht und richtig verkackt werden, bis wir einen guten Umgang damit finden? Bis wir irgendwie einen gesunden Umgang damit finden?
Also die Atombombe wurde abgeworfen und man hat nichts daraus gelernt. Die Menschheit hat nichts daraus gelernt. Die Atombomben, also ich würde sagen, das war verkackt, ist verkackt. Mhm. Und man sieht, dass es verkackt ist, aber es wird trotzdem weiterhin hergestellt. Und die haben die immer noch im Arsenal. Aber wusstest du, dass Drohnenforschung sehr, sehr viel zu tun hat mit diesen Haushaltsrobotern und mit diesen
Staubsauger und sowas?
Ja, selbstfahrende Staubsauger und okay. diese Rasenmäher, die durch den... Ja, das ist alles Drohnenforschung und das wird auch für Kriegstechnologie natürlich eingesetzt.
Also Gardena hat eigentlich was ja. mit Syrien?
Ja, oh mein Gott, ohne Witz. So ohne Witz. Das, da gibt es eine direkte Connection. Das sind dieselben Firmen, die die herstellen. Hey, wollen wir jetzt...
Steiger, jetzt, wo die beiden gerade rauchen sind... Ja.
Wollen wir
ganz in Ruhe, Mann. Ne? Schön, dass wir uns wiedersehen.
Ey, wirklich.
War echt eine wilde Woche. Viel passiert, viel nicht passiert, was noch passieren kann. Wow, oder? Lass uns einmal durchatmen. Lassen wir
Darf ich Leute, dir noch eine Frage stellen?
Lassen wir die Leute in die nächste Woche gehen und dann stell mir noch eine Frage, komm.
Freust du dich auf den Schnitt von dieser Sendung?
Offensichtlich.
Bist du, weil ich war, bist du manchmal ein bisschen
überdrüssig? Hey, Steiger, mega. Denke ich mir jede Woche, ey, du könntest eigentlich ein Album die Woche schreiben, wenn du nicht so einen scheiß Podcast schneidest. Ja, ja, aber ey, Steiger, ist ja auch ein bisschen Selbsttherapie, ne? So ein bisschen Sachen rauslassen, die man anderen Leuten nicht erzählen möchte und so. Es ist okay. Ich habe es als mein Schicksal angenommen und für diese jetzige Lebensphase komplett geil. Ich fahre damit gut.
Das ist so quasi die Stahlkette für den Hund, ist diese Sendung für dich.
Ja? Wenn es irgendwann anders kommt, ne? Wir nehmen es nicht persönlich oder so. Es wird irgendwann eine Phase geben, da denken wir uns, hey, vielleicht mal Pause für ein paar Wochen oder so. Lass uns mal, ich fahre mal in Urlaub, Steiger, ruf mir ein paar Wochen nicht an. Nimm mir das nicht übel dann, okay? Das ist dann so. Aber wir werden auch wieder zurückkommen wie ein Tsunami.
Jetzt schon vollstes Menschheit. Verständnis dafür. Wow, also diese Credits hast du auf jeden Fall. Die bekommst du an dieser Stelle.
Lassen hey. Die beiden Blauhaken auf der Terrasse rauchen, oder? Sollen die sich ein bisschen gegenseitig...
Ich würde sagen, wir machen den Deckel drauf.
Das ist doch geil. Wir machen den Deckel drauf heimlich.
Also.
Auf souverän. Okay.
Es war wirklich schön.
Steiger, dass du sowas in deinem Alter noch mitmachst, ne? Ich möchte in deinem Alter möchte ich so sein wie du, Mann. Das ist einfach gechillt. Also ein bisschen mehr Geld, aber das ist einfach eine geile Einstellung, wie du drauf bist und einfach so, ey, mein Sohn ist seit einer halben Stunde eigentlich, ich bin mit ihm verabredet, aber egal, komm, wir
machen nein, der kommt jetzt in 9 Minuten.
Zusammenlangshose, Scheiße und so.
Dann fange ich an zu kochen.
Großartig, Steiger. Mach das. Ich wünsche dir einen wunderschönen Samstagabend.
Ich dir auch.
Ey, ich hab einiges vor mir, denke ich. Es wird ein guter Abend. Okay, Steiger, bis nächste Woche.
Tschüss. Das ist die wundersame Rap-Woche mit Maulinger und Steiger.